Folge 149, liebe Advantage-HörerInnen und liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ganz besonderen Folge, denn man sieht es nicht unbedingt am Hintergrund für die YouTube-Zuschauer, aber wenn ihr uns verfolgt über die sozialen Medien und meinen regulären Arbeitsablauf verfolgt, dann wisst ihr, ich bin bei den French Open in Paris. Es ist Montagabend, zweiter Wettkampftag, Grund genug, endlich die neue Advantage-Folge aufzunehmen, und mir gegenüber virtuell sitzt zu Hause der wunderbare Daniel Wolimassur. Guten Abend.
Guten Abend, Yannick. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich hier auf meinem Stuhl sitze und nicht aus der Badewanne podcaste. Ich habe kurz vor Aufnahme nochmal kurz die Klickzahlen bei YouTube gecheckt und habe festgestellt, dass mich da niemand von den Socken gehauen hat und wir die angestrebten 1000 für die Badewannenfolge nicht geschafft haben. Deswegen habe ich nicht zu hoch gepokert und darf jetzt hier ganz entspannt wieder aus meinem Stuhl podcasten. Aber cool, dass wir es wieder so hinbekommen, du in Paris bist. Ich wäre auch gerne, natürlich im besten Fall jetzt noch da, aber ich wäre gerne auch zur Quali da gewesen erstmal. Aber gut, ist noch ein kleiner Weg zu gehen bis dahin, aber wie gesagt, zumindest 50% des Podcast-Teams sind vor Ort.
Junge, hier passiert ja immer so viel vor und während eines Slams-Tages. Schon gar nicht mehr daran gedacht, dass wir diese YouTube-Regel hatten, die Wette mit den 1000 Aufrufen. Aber es hat schon mal ein bisschen was gebracht. Die Aufrufe sind deutlich nach oben gegangen. Und du kannst froh sein, dass es nicht um unsere normalen Podcast-Downloads ging. Sonst wärst du nämlich jetzt schon in der Badewanne. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Das gilt sowohl für die Badewanne als auch für deine Teilnahme an den French Open. Ich habe im Privaten dem Wolli schon den klaren Auftrag gegeben, dass wir nächstes Jahr in der Quali-Woche der French Open zusammen physisch vor Ort aufnehmen werden. Das ist der klare Auftrag an Daniel Massur, der ja wieder im Aufschwung ist. Darüber werden wir heute auch ein bisschen reden. Du hast dein erstes Halbfinale der Saison gespielt beim ITF 25 in Italien und gegen den Bruder von Matteo Berrettini im Match-Tiebreak verloren. Ganz knapp. Darauf werden wir eingehen. Aber natürlich, liebe Advantage-Hörerin, im Fokus haben die French Open. Ich hatte schon gesagt, es ist der zweite Wettkampftag. Es passiert hier wahnsinnig viel. Wir haben ein paar Schwerpunkte gesetzt. Heute hat Daniel Altmaier, überraschend kann man auf jeden Fall noch sagen, gegen Taylor Fritz, die Nummer 4 des Turniers, gewonnen. Es ist keine Sensation, weil ihr wisst, Daniel Altmaier kann auf Sand überragend spielen und jederzeit große Spieler auch besiegen. Vor zwei Jahren hier Jannik Sinner in 5 Sätzen besiegt und auch schon einmal im Achtelfinale gestanden. Nichtsdestotrotz eine große Sache fürs deutsche Tennis. Darüber werden wir reden. Wir werden über die Nadal-Zeremonie reden, der hier gestern ja verabschiedet wurde mit großem Tamtam. Ich war präsent, kann ein paar Insights geben, und wir werden natürlich über Alexander Zverev reden nach seiner Krankheit. Wolli, ich habe relativ viele private DMs bekommen, sowohl über unseren Kanal als auch über meinen privaten Kanal von Zverev-Fans, die unruhig waren, weil sie ihn heute nicht auf dem Schedule gesehen haben, auf dem Trainingsschedule. Das gilt aber nur für die offiziellen Matchplätze, und er hat abseits der Anlage trainiert. Also ich kann alle schon mal beruhigen und habe auch versprochen, dass wir darüber mit Insights heute auch sprechen werden, und ich habe einiges zu erzählen, auch lustige Sachen, seid darauf gespannt. Und wir werden natürlich über Eva Liss sprechen und haben später auch nochmal ein investigatives Thema für euch im Dopingbereich. Und natürlich, Wolli, werden wir die Gewinner unseres Gewinnspiels auslosen am Ende dieser Folge. Ihr habt es über die sozialen Medien mitbekommen. Bis heute, den 26.05. Montagabend um 18 Uhr, konnte man mitmachen, indem man unseren Post kommentiert, geliked und in der Story geteilt hat und natürlich unserer Seite auf Instagram folgt, advantage-podcast. Und wir werden später einen Gewinner auslosen, der 2 Crown Passes für diese Woche bekommt. Wir werden auch noch einen Ersatz auslosen für den Fall, dass das aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte. Also seid darauf gespannt. Wolli, ich habe mir ein paar Anekdoten in meinem Kopf behalten von den ersten 4 Tagen, und dann reden wir ein bisschen über Italien und dann gehen wir wirklich inhaltlich rein in die French Open. Es ist echt viel passiert bei mir. Ich sollte ja mittlerweile erfahren sein, was so meine Anreisen so angeht. Und das hat auch echt gut geklappt. Ich war sehr, sehr zufrieden. Ich bin morgens am Freitagmorgen um 5.57 Uhr in den ICE in Frankfurt gestiegen. Ich wohne eine Stunde weg und habe tatsächlich eigentlich immer so ganz so meine Taktik, wie ich das mache. Aber mein Vater hat von sich aus angeboten, mich zum Bahnhof zu fahren. Musste trotzdem um 4 Uhr aufstehen. War dann um kurz vor 6 im Zug ganz normal und war um 9.50 Uhr in Paris am Bahnhof und um 11 Uhr plus minus auf der Anlage mit Kofferabgabe und allem drum und dran. Und bei der Kofferabgabe, es gibt hier so, an einem der Gates gibt es ein Container, wo akkreditierte Mitarbeiter des Turniers ihren Koffer abgeben können, wenn sie am ersten Tag hier arbeiten müssen und noch nicht einchecken können in ihr Hotel oder Airbnb. Und die Mitarbeiterin, wenn du dabei gewesen wärst, hätte ich kaputt gelacht, die Mitarbeiterin hat halt meinen Namen gesehen und hat dann meinen Koffer abgegeben und es war gute Stimmung und dann sagten die beiden Mitarbeiterinnen so ganz voller Emotionen und sagen so, Yannick, like Yannick Sinner. Und ich halt so voll trocken so, ja, nur ohne, just without the doping. Und hab mit dem Satz die komplette Stimmung ruiniert, weil die waren so beide so, ja, okay. Und dann haben sie mir den Koffer abgenommen, haben mir den Zettel gegeben und dann bin ich auf die Anlage. Das war mein allererster Kontakt mit Mitarbeiterinnen bei den French Open. Ich habe das gar nicht so böse gemeint. Das kam einfach so rausgesprudelt, ja. Da habe ich mich direkt mal beliebt gemacht.
Ja, das ist natürlich absolut deine Identität. Da bist du direkt mit der Tür ins Haus gefallen.
Das war aber tatsächlich auch der erste Satz, der mir in den Kopf kam. Also es war authentisch.
Das 100%. Das auf jeden Fall.
Ja, so that happened. Und dann bin ich auf die Anlage gegangen und habe den Media Day mitgenommen, der am Freitag und am Samstag war. Und habe mich gut geschlagen. Es läuft ja hier so viel. Hier sind 4 Pressekonferenzräume und ein großer, ein zweitgroßer, dann noch ein kleiner und dann noch eine Mixzone. Je nach Größe des Spielers kommen die dann auch in die einzelnen Räume rein. Und ich habe meine normale Arbeit gemacht und ich habe an 2 verschiedene Medien eine Geschichte über Infusion tatsächlich verkauft. Wir haben ja hier darüber schon geredet, Wolli, über den Fall Max Purcell und über die Ins and Outs dieses Falls. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Aber ich habe mir vorgenommen, ein Dutzend Spieler zu befragen, richtig große Spieler, als auch Spieler aus der zweiten Reihe, die ich als hilfreich, als aufgeschlossen für das Thema empfinde. Zum Beispiel Riley Opelka, der sich ja vor 2 Jahren auch schon auf Twitter dazu geäußert hat über ADHS-Medikamente, die manche Spieler mutmaßlich missbrauchen, um bessere Leistung zu bringen. Und das hat auch geklappt. Aber ich habe unter anderem auch die großen Spieler gefragt und mir da sehr viele No-Comments eingeholt. Unter anderem von Carlos Alcaraz. Ich habe mir eine Frage auf Englisch überlegt, die dauert 25 Sekunden, weil ich möchte nicht, das möchte ich hier auch einmal öffentlich erklären, ich mache das ja nicht, um Online-Headlines zu machen. Und ich frage nicht sowas wie, Max Purcell wurde wegen 2 Infusionen gesperrt. Was denken Sie über Infusionen? Oder haben Sie schon mal Infusionen genommen? Weil da können voll viele falsche Antworten gegeben werden, wenn die sich nicht so auskennen. Und das möchte ich ja auch nicht. Also habe ich eine Frage genommen, habe die gekürzt, bis sie 25 Sekunden lang war, was ich noch erträglich fand, und habe die vorgetragen und habe halt erklärt den Fall, was in diesem 9.1.2.3 erklärt wurde und dass die Expertenmeinung von Ärzten halt ist, dass es schwer nachweisbar ist, wenn man es mit erlaubten Mitteln macht und trotzdem halt für Recovery und leistungssteigernd ist. Und Carlos Alcaraz hat darauf geantwortet, dass er nur Chinesisch versteht von meiner Frage. So, und hat dann nach links geguckt zu seinem Agenten, relativ unsicher. Ist alles okay, ist alles legitim. Der Clip ist bei einigen Online-Seiten viral gegangen tatsächlich und ich wurde auch scharf auf Twitter und so weiter dafür beleidigt. Auch okay. Die viel größere Geschichte ist, dass ich in der zweiten Reihe saß und auf ungefähr 1,80 Meter war eine Kamera über mir fest installiert. Und ich wollte halt nicht negativ auffallen und habe das erstmal so sacken lassen und bin natürlich sitzen geblieben, so wie wir das auch macht. Und dann kaum ist der englische Teil der Pressekonferenz zu Ende, stehen halt alle Nicht-Spanier auf und verlassen den Raum. Und ich stehe halt auf und knall halt volle Kanne gegen diese Kamera. Also wirklich, ich schwöre bei allem, die Kamera ist so und die ist mindestens 10.000 Euro wert, sage ich ja, ist zum Glück hängen geblieben. Und ich hatte einen Brummschädel, also ich habe mindestens eine leichte Gehirnerschütterung davon getragen. Und das war der größere Schaden als der Shitstorm im Internet.
Und war es auch maximal unangenehm vor den
ja.
Leuten?
Ja, ja,
ja, ja. Okay, wer kennt's nicht?
Und
im Zug auch. Im Zug auch ein Klassiker.
Es war so doppelt unangenehm, weil ich meine, also ich mache das ja bewusst und ich stehe auch dazu, aber hier gibt's nur, ich will niemanden zu nahe treten. Ich würde sagen, wenn ich es positiv formuliere, ein bisschen mehr als ein Dutzend Journalisten, die für investigativere Themen vielleicht empfänglich sind. Also wenn ich so eine Frage stelle, nervt das vielleicht sowieso schon den einen oder anderen Journalisten. Und dann knall ich noch gegen die Kamera. Sagen wir mal so, es war in dem Moment eine Win-Lose-Lose-Situation. Aber ich habe mich davon erholt, konnte trotzdem meine Texte veröffentlichen über Alexander Zverev auf ZDF heute und ein Interview mit Eva Lys. Bisher, morgen und übermorgen kommen die beiden Infusionstexte und jetzt habe ich auch noch was verkauft über Daniel Altmaier. Also die deutschen Erfolge bisher helfen natürlich auch ein bisschen für den freien Journalisten. Aber die beiden Anekdoten wollte ich einfach mal erzählen bei all dem, was hier gut läuft. Ich fühle mich echt gut von der Energie her, aber es passieren halt auch manchmal Sachen, da steckst du nicht drin.
Ja, Wahnsinn.
Der Brummschädel ist aber wieder weg und alles in Ordnung. Die Anlage ist hier wahnsinnig voll. Also ich wünschte, du wärst hier. Es ist schon investigativ hin oder her, sportlich hin oder her, aber so ein Grand Slam ist schon geil. Auch wenn ich das schon 15 Mal vor Ort erlebt habe, aber es ist immer wieder eine neue Ladung Emotion.
Ja, also ich habe es ja selbst heute mitgefühlt, sage ich mal, wo ich den ersten Tag zu Hause war nach meiner Turnierreise und die Möglichkeit hatte, relativ viel zu schauen, auch nochmal Rafas Abschied mir in Ruhe anzuschauen, was ja auch nochmal ein Highlight für sich war. Sehr, sehr schöne Bilder und da bricht einfach wieder das Grand Slam Fieber aus, wenn man die letzte Woche, wie ich halt gespielt hat und relativ wenig sehen konnte, sobald man dann einen Tag wieder drin ist, dann fühlt man das irgendwie alles wieder mit und will wieder alles aufsaugen, sich damit beschäftigen und alles mitverfolgen. Und deswegen bin ich natürlich, wie eingangs schon gesagt, ein Stück weit neidisch, dass du vor Ort bist und ich leider nicht dieses Jahr.
Ihr habt es, glaube ich, auch ein bisschen so an meinen Anekdoten oder an dem Hype gemerkt, dass einem das schon auch emotional so mit in den Bann zieht. Was ich auch sehr, sehr gut finde. Und es passiert einfach so wahnsinnig viel parallel, um euch vielleicht einmal mitzunehmen. Gestern war ja abends zwischen Day Session und Night Session auf dem Center Court die Zeremonie für Rafa Nadal, mit Rafa Nadal und mit seinen ärgsten Rivalen als Überraschungsgäste. Und als Mitglied der International Tennis Writers Association habe ich ein extra Band bekommen, weil die Pressetribüne halt nicht so ewig groß ist und nur ausgewählte Medien dann auch wirklich live dieser Zeremonie beiwohnen konnten auf dem Court, der ja ansonsten auch ausverkauft war. Und es passiert aber so viel zeitgleich, dass ja trotzdem auch Spieler zur Pressekonferenz parallel kommen. Ja, darauf wird halt kein Rücksicht genommen. Und ich habe unter anderem ja eben erwähnt, dass ich Riley Opelka für dieses Thema geeignet fand. Und der kam natürlich, wie soll es auch anders sein, zeitgleich zu dieser Zeremonie, zur Pressekonferenz. Also habe ich erstmal für mein journalistisches Gewissen diese Pressekonferenz mitgenommen, obwohl ich nur eine Frage stellen musste. Musste also geduldig warten, 15 Minuten, bis die Pressekonferenz rum war, weil man steht auch nicht einfach auf, das ist super unhöflich. Und bin dann nochmal hoch zu der Zeremonie, die schon im vollen Gang war, und habe das dann noch aus der zweiten Reihe ganz schön mitbekommen. Als Novak Djokovic, Roger Federer und Andy Murray dann auf den Platz kamen. Aber man kann nicht immer so agieren, wie man es gerne hätte, wenn man hier arbeitet. Also wenn man nicht nur für die Freude am Tennissport hier ist.
Jetzt beschwer dich noch. Das ist schon der zweite Abschied, den du live von Rafa Nadal mitbekommen konntest. Du hast schon Malaga gesehen. Jetzt auch noch French Open. Also ich bin bei null.
Und ich habe Roger Federer in London O2 Arena den Abschied mitgemacht und wir hatten ja schon mal drüber gejoked. Andy Murray hat ja nicht so ein, habe ich Andy Murray, war letztes Jahr in Wimbledon, richtig?
Ja, gut möglich.
da war ich nicht. Dann bin ich also nicht komplett. Aber den Novak Djokovic-Abschied dann, wann auch immer er sein wird, ob er bei den US Open dieses Jahr sein wird oder vielleicht irgendwann in der Heimat in Belgrad, muss ich auf jeden Fall anreisen. Das ist dann mein, wie nennt man das dann? Mein Career-Ending Slam
Da, ja,
sozusagen.
dein Golden Slam ohne Andy Murray.
Ja, ohne Andy Murray. Ja gut. Bei mir sind es dann halt nur die Big Three, nicht die Big Four. Ja.
Ja, genau, du hast ja auch viel zu tun, man kann auch nicht alles machen.
Genau, das erstmal zu den emotionalen Eindrücken von mir bei den French Open. Wir gehen natürlich gleich inhaltlich rein, aber unser Gastgeber hat in der vergangenen Woche Tennis gespielt und das auf einem sehr, sehr, sehr ordentlichen Niveau, sich stark verbessert bei einem ITF 25 Turnier. Und darüber wollen wir jetzt auch kurz sprechen. Du bist ins Halbfinale gekommen. Hast gegen den Bruder von Berrettini verloren, 6-7 im dritten. Nach Matchbällen, guter Leistung und einem hervorragenden Spiel. Bevor ich dir das Wort gebe, sage ich mal, wie ich es empfunden habe. Ich habe jedes Match geguckt, ich bin stolz drauf. Unter verschiedensten Umständen, von Runde 1, wo genau ein Zuschauer da war, das war deine Freundin, das heißt, du warst im Plus, die war für dich. 1 zu 0.
Zwei. Also mein Hund hat auch zugeschaut.
Dein Hund hat auch zuguckt und noch ein Hase.
Ja,
Der war
genau,
vielleicht,
der, genau.
der war Italiener, also war er vielleicht gegen dich, aber du hast ja gar nicht gegen Italiener gespielt in der ersten Runde. Und dann hast du nur noch gegen Italiener gespielt und irgendwann warst du auf dem Center Court und auf dem anderen Court war nur sehr wenig los und dann warst du ab dem Viertelfinale, glaube ich, auf dem Center Court. Und dann war eigentlich 150 gegen deine Freundin und im Halbfinale waren es dann vielleicht 200 oder 250 gegen deine Freundin. Aber ich muss sagen, Wolli, zumindest was ich über den ITF-Channel mitbekommen habe mit Ton, es war gar nicht so unfair, oder? Also
Es
das
war mehr
Publikum
als
ging
fair.
voll. Ja.
Also ich habe mir nur im Match gedacht, hat der irgendwie nicht so ein gutes Standing, weil gefühlt war es 55, 45 für mich
Okay.
in Italien. Das muss man auch erstmal schaffen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt an mir lag oder daran, dass er nicht so beliebt ist, keine Ahnung.
Meinst du jetzt im
Aber
Halbfinale oder im Viertelfinale?
genau, nee, nee,
Also Berrettini, ja?
genau gegen Berrettini. Im Viertelfinale war es 90-10 für den anderen. Das war relativ nervig teilweise. Aber dann im Halbfinale war es ja eher kleines Plus für mich. Ist natürlich schön, wenn man im Ausland irgendwie auch mal ein bisschen Unterstützung hat. Das ist ja meist eigentlich nur in Deutschland so, dass das Publikum 50-50 ist oder du jetzt keinen großen Unterschied erkennst, ob jetzt der Deutsche oder der Ausländer einen Punkt gemacht hat. In allen anderen Ländern ist das relativ leicht spürbar. Aber nee, war insgesamt eine super Woche. Ich habe ja auch im Doppel den Titel geholt. Da hat Dustin Brown den Kontakt hergestellt zu einem
Habe ich
Ma
gelesen, ja.
Mannschaftskollegen von ihm bei Rot-Weiß Köln. Und da haben wir das erste Mal zusammengespielt. Grundsätzlich natürlich, wir haben es hier ja auch über die letzten Wochen immer wieder angeschnitten und besprochen, dass ich jetzt nicht die erfolgreichsten Monate hinter mir habe. Deswegen, ja, ist es natürlich immer ein tolles Gefühl, wenn man Matches gewinnt, wenn man wieder erfolgreich spielt. Man merkt von Match zu Match, dass das Selbstvertrauen kommt wieder. Sachen gehen irgendwie leichter von der Hand. Und deswegen versuche ich einfach diesen Schwung mitzunehmen. Trotzdem muss ich dir jetzt noch mal kurz einen mitgeben. Du hast im Intro gesagt, ich habe im Match Tiebreak verloren. Also es war ja ein
Normaler
ITF-Turnier.
Tiebreak.
Genau, ein ITF, kein Grand Slam. Also sei dir verziehen, du bist so im Grand Slam-Fieber. Da wird halt im Entscheidungssatz wird kein normaler Tiebreak mehr gespielt. Und ich hatte keine Matchbälle. Weiß ich jetzt auch nicht, wo du das geträumt hast. Aber ich hatte sicher keinen Matchball.
Dann hat mir, pass mal auf, ich habe das Spiel zu 80, 90% gesehen und ein
Und
gemeinsamer
zu
Freund
100%
und gemein,
beurteilt.
nein, nein, ein gemeinsamer Freund von uns, der an dem Tag aber dem Pokalfinale in Berlin beigewohnt hat und wahrscheinlich nicht ganz nüchtern war, hat mir geschrieben, da wären zwei Matchbälle dabei gewesen. Und dann habe ich nicht widersprochen, weil ich habe halt nur 80, 90% gesehen. Dachte ich so, ja gut, vielleicht habe ich was nicht gesehen, aber aus dem zweiten Satz. Aber dann entschuldige ich mich dafür recht herzlich. Aber es wäre nicht zu viel, ist nicht zu viel gesagt, dass du halt sehr nah dran warst und auch ja, gut gespielt hast. Und ich muss dir da übrigens zustimmen, oder ich darf dir da zustimmen. Man merkt extrem, wie dein Selbstverständnis bei einfachsten Dingen halt zurückgekommen ist und wie wichtig, egal auf was für einem Niveau, Siege sind und Vertrauen, weil du hast ja jetzt back-to-back immer am Wochenende in Salzburg, Österreich, Liga gespielt und da auch gewonnen. Und dann ja auch zumindest ein Match zwischendurch gewonnen bei dem ITF-Turnier davor.
Genau.
Und jetzt halt finde ich auch, dass man von Runde zu Runde eine Entwicklung gesehen hat. Gegen den Amerikaner, der ja in der ersten Runde, der außerhalb der 1000 rangiert, aber trotzdem ziemlich gute Bälle gespielt hat teilweise. Ja, wo ich voll. Auch, ich hab das erst später gesehen, deine Freundin und du, ihr macht ja auch viel, um eure Follower mitzunehmen auf euren Kanälen. Und wie du dann am Schluss noch sagst, boah, ich hab kurz Schiss bekommen, weil der so gut gespielt hat.
Nee. Das hat man wahrscheinlich nicht ganz so gut gehört. Okay. Ja, ich will es jetzt nicht in der Aussprache wiederholen, weil ich das halt so in dem Moment gesagt habe, direkt nach dem Match, aber ich habe halt eher gesagt, dass er schon ein paar Mal auch Glück hatte. Und
ah, okay, dann habe ich es akustisch falsch verstanden.
Ich habe gesagt, er hat gut gespielt, er hat echt gut gespielt. Ja, ein paar Mal hat er auch echt Glück gehabt. Mhm. Und das hat sich halt so angehört, als wenn ich gesagt hätte, ich habe irgendwie Schiss gehabt oder so. Aber ja.
Ja, genau. Aber was ich als Außenstehender halt, ich habe das Spiel komplett gesehen und da hast du halt schon gemerkt, aber das hat zum Beispiel Alex Zverev auf seinem Level halt auch, so eine erste Runde muss halt gewonnen werden und dann ist eigentlich auch ein bisschen egal, ob das jetzt 6-1, 6-1 oder knapp ist und so weiter. Also der Tiebreak im ersten Satz war ja knapp und so weiter. Sowas kann halt auch ein bisschen schief gehen. Aber sobald du diesen Sieg praktisch in deinem Rücken hattest, bist du dann in der nächsten Runde nochmal ein bisschen mit mehr Selbstverständnis aufgetreten. Und ich finde jetzt als jemand, der dich relativ eng begleitet, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Leute, die seit wir zusammenarbeiten, seit April 24, mehr Matches von dir gesehen haben, auch in dem Umfang wie ich jetzt. Ich finde, mittlerweile habe ich da schon ein Gefühl für bekommen, wo man das wirklich sieht, wie einfache Dinge dir dann leichter fallen. Und das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Deswegen unabhängig vom Niveau, dass solche Dinge halt einfach wichtig sind und durch nichts zu ersetzen sind. Plus, was ich auch mitbekommen habe, du konntest einfach mal davor ein paar Tage vernünftig auch trainieren, ohne Krankheit, ohne Unregelmäßigkeiten oder irgendwas. Und die Kombination aus Gewinnen und anständig trainieren ist halt ja, unabdingbar dann für so einen Aufschwung, ja.
Man könnte sagen, wie eine Infusion. Nee, die wirkt Wunder. Nee, aber es ist wirklich verrückt, wie diese Feinheiten, wenn du dich nicht so gut fühlst und unsicher bist in deinem Spiel, wie dann irgendwie 20% weniger es dann direkt schwer machen gegen jeden, der professionell spielt, weil alle trainieren ähnliche Umfänge, alle haben da ein ähnliches Know-how, was Trainingslehre, sage ich jetzt auch mal, Fitness, Nachbereitung und so angeht. Und da ist es halt schwer, sich irgendwo abzuheben von allen Spielern, die das professionell machen und Tag ein, Tag aus, wie gesagt, ähnlich viel trainieren wie ich. Und wenn man halt ein bisschen zögerlicher ist, nicht ganz so viel Selbstvertrauen hat, dann wird es halt, ja, jetzt in meinem Fall kann ich halt sagen, gegen den Nummer 1300 wird es dann ein enges Match, wo ich Satzbälle abwehre und zwei Tage später spiele ich gegen einen sehr, sehr guten italienischen Junior oder der gerade von den Juniors gekommen ist.
French Open Halbfinale gespielt letztes Jahr hier?
Ja, den meinte ich gar nicht, also sogar den danach. Also die schlage ich dann halt ganz deutlich in zwei Sätzen und spiele drei Klassen besser, gefühlt. Aber am Ende sind es halt eigentlich nur ein paar Prozent, die oben drauf gekommen sind. Einfach von der Sicherheit, ein, zwei Fehler weniger, ein, zwei Bälle, die dann mehr gelingen und auf einmal wendet sich irgendwie ein Spiel, was gegen jeden Gegner offen ist, dann dahin, dass ich Gegner wieder richtig im Griff haben kann. Und dann am Halbfinaltag war es wirklich wieder ja, ein richtiges Tennismatch. Also das war, ich konnte richtig enjoyen, es war einfach ein Kampf, es war ein enges Match mit Höhen und Tiefen, sage ich mal, vom Spielstand her. Und es hat einfach Spaß gemacht, diesen Wettkampf da zu erleben. Und es war natürlich schade, dass ich das verloren habe, aber es war halt kein Krampf mehr. Und wie sich das halt innerhalb von ein paar Tagen dann drehen kann. Das ist auch wirklich, wirklich erstaunlich in unserem Sport. Und er macht natürlich dann auch Mut für die nächsten Wochen, da einfach ein Stück weit mitzunehmen und sich dann auch für das, was man täglich macht im Training, irgendwo auch zu belohnen. Weil wenn man ständig nur auf der Stelle tritt, dann ist es irgendwann natürlich auch ermüdend, aber es ist schön zu sehen, dass man wirklich nach ein, zwei, drei Siegen so schnell wieder zu dem Level finden kann, was man ja auch lange übers Jahr spielen möchte. Und ja, für mich auch interessant zu sehen, dass ich so ein Turnier fast aus dem Stegreif dann auch wieder gewinnen kann, wo ich mich die Wochen vorher schwer
Ja.
getan habe, irgendwie eine Runde zu machen. Und ab dem Halbfinale, ja, war es halt schon so, dass ich das Gefühl hatte, ja, also wenn ich jetzt das Turnier gewinne, wird es jetzt mich auch nicht ganz stark überraschen. Und das ist halt cool, dass man sich so schnell wieder im Tennis die Möglichkeit schaffen kann, richtig gut zu performen, wenn man halt dranbleibt.
Sehe ich ähnlich. Ich hatte zum Beispiel im Halbfinale ein krasses, gutes Bauchgefühl und war so total entspannt. Die Wochen davor und auch noch das erste Match diese Woche, was bei mir als Zuschauer, als Supporter von dir eher so beim kleinsten Fehler so dieses Bauchgefühl, ah, okay, nicht, dass es jetzt wieder kippt und so weiter. Und dann nach
Voll.
zwei, drei Siegen hatte ich selbst das Gefühl, okay, das passt schon. Also am Ende ist es leider dann wieder in die Richtung von oder was heißt wieder, ist es leider dann in die Richtung von Berrettini gekippt, aber ist auch egal. Zum Abschluss zu diesem Part, wie waren die Bedingungen vor Ort und wie geht's für dich jetzt weiter? Weil das kannst du auch nochmal vielleicht kurz erklären. Trotz der guten Halbfinalteilnahme hast du ja leider in der Weltrangliste sogar diese Woche ein paar Punkte noch abgezogen bekommen, wegen den Resultaten aus dem Vorjahr, was dich ja schon das ganze Jahr über so ein bisschen verfolgt. Also Bedingungen vor Ort, wie geht's weiter und Umgang mit der Weltrangliste?
Ja, also Bedingungen vor Ort, super, super Turnier, muss ich sagen. Letzten 2 Wochen bei den Futures in Italien, die waren jetzt nicht schlechter als viele, viele Challenger-Turniere. Deswegen kann man da echt überhaupt nichts sagen. Hatten die meiste Zeit auch gutes Wetter und insgesamt, ja, waren die Turniere einfach gut organisiert. Alles drumherum hat gepasst und wenn Italien gutes Wetter ist, das ist eh schon mal die halbe Miete, sage ich mal. Auch wenn es ein, zwei Mal geregnet hat, aber
Für
im
7, 8 Stunden
Großen,
Wartezeit.
ja, das stimmt. Ja, das gehört natürlich beim Tennis auch dazu. Wenn du so einen Regentag hast, ey, dieses Warten, seitdem man 10 Jahre alt ist, kennt man das auf den Anlagen rumzuhängen.
Habe ich als Hallensportler nicht.
Ja, oder auch für Mannschaftssportarten hast halt Anstoßzeiten und dann geht's irgendwie 2x45 Minuten oder 2x30 und dann weißt du auch, wann du wieder nach Hause fahren kannst. Und im Tennis, nicht nur wenn man alleine Turniere spielt, sondern auch bei den Mannschafts- und Mädenspielen ist ja so, du hast den Tag von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends kannst du eigentlich nicht planen. Und ja, deswegen ist es auch, glaube ich, nicht immer leicht, zum einen Zuschauer zu bekommen und auch ja, dann irgendwo auf einem bestimmten Level auch Spieler, die dann Bock haben, dass sich das Wochenende dann um die Ohren zu schlagen, weil einfach die Partien mit Einzel und Doppel den ganzen Tag dauern. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin jetzt diese Woche in München, mache eine Trainingswoche und dann werde ich entweder beim Challenger in Heilbronn spielen oder ein Future in Frankreich, je nachdem, ob ich in Heilbronn reinkomme oder nicht. Und genau, das ist jetzt mein nächster Schritt. Ach ja, und die Weltrangliste hast du angesprochen. Da muss ich auch sagen, das interessiert mich halt gar nicht. Ist jetzt irgendwie schön, ein paar Punkte gemacht zu haben. Habe jetzt zufälligerweise,
12, ne?
ich glaube, 8. 8, das ist wie, ja, ähnlich wie qualifizieren und eine Runde beim Challenger gewinnen. Also die Punkte sind okay, aber ich habe letztes Jahr Halbfinale beim Challenger in Augsburg gespielt zu der Zeit.
Ich
Und
erinnere mich, ja.
dass ich das dann überschneidet, das ist ja,
Part of the
kann ich noch
business.
nicht mal sagen, dass das Pech ist, weil ich bin für mich gesehen einfach gerade unter ferner Liefen und ob ich da jetzt 50 Plätze weiter vorne oder hinten stehe, das ist für mich irrelevant. Ich möchte meinen Weg weitergehen, gut arbeiten, motiviert sein, das Beste aus mir rausholen und da interessiert es mich eigentlich nicht, ob ich 350 oder 750 stehe. Ich möchte wieder weiter nach oben. Und wenn das nicht klappt, dann sei es so. Aber ja, ich schaue jetzt nicht jede Woche auf die Weltrangliste, ob ich mich da jetzt ein paar Plätze vor- oder zurückbewegt habe, weil ich einfach noch zu weit von meinen Zielen entfernt bin und das jetzt einfach eine Momentaufnahme ist, eine Situation, die ich voll angenommen habe und wo ich auch bereit bin, halt einfach mich wieder rauszuarbeiten mit allem, was dazugehört. Und ja, da geht es darum, Woche für Woche die richtigen Schritte zu machen und dann in zugegebener Zeit dann nochmal auf die Rangliste zu gucken, wenn man halt den Zielen näher kommt. Aber jetzt ist das alles echt sekundär.
Gute Einstellung. Ich weiß aus den Fakten heraus, auch aus den Rückmeldungen, dass deine Leistung und deine Karriere hier auch ein wichtiger Teil dieses Podcasts ist. Deswegen werden wir immer, egal ob es schlecht oder wie jetzt gut läuft, das immer auch mit reinnehmen. Und ich bin sowieso überzeugt, dass das jetzt wieder nach oben geht und das werden wir natürlich verfolgen. Und deswegen haben wir uns auch trotz dieses Grand Slams die Zeit genommen, auch diesen Part ausführlich zu besprechen. Aber natürlich laufen die French Open und wir gehen jetzt richtig rein in die Materie. Eine Sache noch vorneweg. Ich hatte am vergangenen Wochenende, also nicht das, sondern das davor, einen meiner schönsten Tage in diesem Jahr, weil einer meiner besten Freunde geheiratet hat, war schon standesamtlich verheiratet, 2 Wochen vorher, aber die freie Trauung mit anschließender Feier war. Und ich habe das immer so in den Tagen vor einem Grand Slam oder vor einer großen Reise, habe ich eigentlich eher ein negatives Bauchgefühl, weil ich dann immer denke, genügend Aufträge, Fragezeichen, habe ich das noch drauf, Fragezeichen, kriege ich das emotional und mental hin, Fragezeichen. Und so ein bisschen mit dem Mindset bin ich zu dieser Hochzeit gefahren. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich da bei dieser freien Trauung in der schönen Location saß, bis in die Abendstunden rein, wo ich mit meinen Leuten dann einfach einen schönen Abend hatte und gefeiert habe, hatte ich so ein positives Bauchgefühl und so einen schönen Tag, dass mich das sehr energetisiert hat und mir viel Kraft gegeben hat. Es war einer der schönsten Tage dieses Jahres. Und nur 2 Tage später hatte ich beruflich gesehen den vielleicht schlimmsten Tag meines Lebens, den ich dann aber auch wiederum relativ schnell abhaken konnte. Und ich fände es im Leben manchmal so krass, wie sowas nah beieinander liegt und so weiter, weil ich dachte eigentlich, diese Hochzeit wird mich so krass pushen für Paris und dann kommt was einen komplett aus der Bahn wirft, beruflich, über das ich hier in dem Podcast nicht sprechen kann und möchte, aber ich möchte euch zumindest emotional mal teilen, aus der Selbstständigkeit raus, dass das echt krass schlimm war und ich es aber innerhalb von 24 Stunden wieder geschafft habe zu resetten und dann auch mich selbst zu hypen und dann hier in Paris gute Arbeit machen zu können. Aber ich hatte das noch nie, Wally, dass so 2 ganz unterschiedliche Sachen so nah beieinander lagen. Und das war, ich würde mich selbst als relativ stabil bezeichnen, sehr schwer für mich mit umzugehen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ist dir sowas schon mal passiert?
Ja, also tatsächlich, im Januar war für mich die Situation, wo Tennis mal wieder gezeigt hat, wie verrückt es sein kann, halt, als ich meine 2. Runde beim Challenger in Koblenz verloren habe.
Stimmt.
Haben wir auch drüber gesprochen.
Da war ich ja
und
da.
Und ich relativ niedergeschlagen auf dem Bike saß und mich ausgefahren habe. Und in dem Moment, ich glaube 12 Minuten nach dem Matchball, die Info bekommen habe, dass ich zum Davis Cup nachnominiert wurde und das somit eine der coolsten und besten Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf den Zeitraum einschränken muss oder sollte, aber das war halt ein Gefühl von wirklich Niedergeschlagenheit zu extremer Vorfreude, Euphorie und Positivität innerhalb von 3 Minuten. Das war wirklich so, da habe ich in so einem Fahrstuhl, glaube ich, die meisten Stockwerke nach oben genommen innerhalb von diesen paar Minuten, seit sehr langer Zeit, genau. Das war wirklich verrückt, deswegen, aber da habe ich jetzt so ein bisschen die Parallelen gesehen und das war ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, es ist wirklich kompletter Wahnsinn, wie nicht nur das Leben spielen kann, wie Tennis sein kann. Kommst vom Platz, bist niedergeschlagen, dann kriegst du einen Anruf und denkst dir, okay, let's go, ich freue mich einfach mega. Und aber auch für diese Gefühlserlebnisse macht man jetzt in meinem Fall auch den Sport, weil die Niederlagen, die dich halt irgendwo runterziehen und beschäftigen und belasten, ja, sorgen natürlich dann auch dafür, dass du diese Hochs hast nach Siegen, nach Erfolgen, und das sind schon auch besondere Emotionen, die man wahrnehmen und erleben kann, wenn man halt Leistungssport beruflich betreibt.
Diese berufliche Sache, die für mich negativ war, hatte übrigens auch zur Folge, dass wir in der letzten Woche, Anfang letzte Woche nicht aufnehmen konnten. Deswegen sind wir jetzt auch fast 3 Wochen ohne Folge. Wir versuchen es ja eigentlich immer oder schaffen es auch immer eigentlich mindestens alle 2 Wochen aufzunehmen. Und dann warst du natürlich im Flow und ich jetzt erstmal hier in Paris beschäftigt. Deswegen nehmen wir jetzt erst in Anführungszeichen am Montag, den 26. Mai auf. Und nochmal, das wollte ich eigentlich auch erwähnen, Grüße an Toni und viel Spaß in den Flitterwochen. Toni und ich machen zusammen die sportliche Leitung beim RBSV Winkel, bei dem Fußballverein. Die haben gestern aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft mit dem 3. Heimsieg in Folge, ohne mich natürlich. Das heißt, es lag wahrscheinlich daran, dass ich genügend Abstand hatte, und auch unsere 2. Mannschaft hat den Vizemeistertitel gefeiert. Das hat mich auch aus der Ferne sehr gefreut. French Open, meine Damen und Herren, du glaubst gar nicht, wie viele Leute in den letzten Tagen geschrieben haben und versucht haben, individuelle Infos zu Alexander Zverev zu bekommen. Wally, es waren ein bisschen mehr als ein Dutzend, die sich Sorgen machen. Ist er denn jetzt krank? Ist er denn jetzt nicht krank? Kann er trainieren? Kann er nicht trainieren? Im Übrigen gerade mal ein aktueller Insight. Ich verpasse jetzt wegen des Podcasts die Pressekonferenz von Jan-Lennard Struff, die gerade angesagt wurde oder schon vor etwas längeren angesagt wurde, für 7:45. Der hat leider heute in 4 Sätzen gegen Sebastian Ofner verloren. Ja, ähnlich eine sehr schwierige Phase wie bei dir, bei Struffi auch. Sehr viele Niederlagen in Folge und heute den ersten Satz im Tiebreak 5-7 verloren. Und ich mutmaße jetzt einfach mal, wäre er in der Siegesserie oder hätte er schon dieses Jahr ein bisschen mehr gewonnen, dann fällt so ein enger Satz auch mal in die Richtung des eigenen Spiels, und dann wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Aber die verpasse ich jetzt gerade. Aber wir wollen,
ja, warte mal, noch kurz. Ja, kurz zu Struffi. Also ich habe das Match gesehen, und im ersten Satz hat er bei 5-5 hat er 15-40 bei Aufschlag Ofner, also 2 Breakbälle. Verliert den Satz, wie du schon gesagt hast, 6-7. Das ist der erste Satz, der so ein bisschen die Richtung fürs Match vorgibt. Gegner 10 Asse serviert in dem Satz. Struffi, Bilanz 17 Winner, 2 Unforced Errors und 0 von 5 Breakbällen gemacht. Und ich würde sagen, mit dieser Statistik, da gewinnst du eigentlich, also
95% aller Sätze.
9 von 10 Sätzen. Wenn du 2 Unforced machst und dir 5 Breakbälle erspielst, der Gegner, ich weiß nicht, ob Ofner einen hatte oder gar keinen. Also auf jeden Fall war Struffi in der Breakpoint-Statistik vorne und ja, passt dann ins Bild. Bei 4-4 serviert der Ofner einen Doppelfehler und danach verliert Struffi 2 Punkte bei eigenem Aufschlag, obwohl er 2-mal einen ersten trifft. Und ja, es sah jetzt auf der Kamera halt aus, als wenn er vor allen Dingen bei 5-5 dann den ersten ein bisschen auf Quote serviert hat. 2-mal in die Vorhand vom Ofner gegangen, die auch der schwächere Schlag ist. Also taktisch halt alles richtig, aber vielleicht 10% Überzeugung gefehlt. Und da kam dann halt leider nicht das Ass mal auf die Linie, wie er es schon oft genug gezeigt hat. Und das sind dann halt diese Kleinigkeiten, die sowas dann nicht nur den Satz entscheiden, sondern dann halt auch irgendwie die Richtung vom Match und, wie du gerade gesagt hast, die Phase, in der du dich befindest, die entscheidet so oft einfach, wie das Match ausgeht. Weil mein Bauchgefühl war auch, dass es aktuell schwierig wird, weil Ofner auch in Genf sehr, sehr gut gespielt hat. Halbfinale aus der Quali raus. Und so trifft dann halt viel Selbstvertrauen auf nicht ganz so viel Selbstvertrauen gerade. Das ist dann halt einfach sehr, sehr entscheidend im Sport.
Plus Sebastian Ofner weiß auch immer weiß bei den French Open auch zu überzeugen und fühlt sich auch sehr wohl bei diesem Turnier. Genau, Pressekonferenz kann ich jetzt nicht mitnehmen, dafür seid ihr mir jetzt so wichtig, als dass wir das jetzt nochmal hier unterbrechen. Und wir sprechen gleich natürlich noch über Daniel Altmaier, aber jetzt erstmal über die Thematik von Alexander Zverev. Da gibt es mehrere Ebenen. Kurz zusammenfassend, er war nach eigenen Angaben krank geworden in Hamburg. Er hat ja kurzfristig Hamburg zugesagt. Sein Team hat sich mit den Turnierverantwortlichen geeinigt, finanziell noch geeinigt und ist dann noch mit Antrittsprämie angereist, hat auch das erste Spiel gewonnen und ist dann über Nacht mit einem Magen-Darm-Virus krank geworden, hat sich trotzdem entschieden, trotz eigener Aussage, hohem Fieber und übergeben zu spielen. Wieder gegen Alexandre Müller, gegen den er in München ja gewonnen hatte, und hat ganz knapp im Tiebreak des dritten Satzes verloren, haben nur 2 Punkte zum Sieg gefehlt und hat dann danach bei der Pressekonferenz ja auch über seinen Zustand geredet. Unter anderem Boris Becker in seinem Podcast hat ihn dafür kritisiert, dass wenn er doch krank sei, dann einfach nicht in der Woche vor dem Grand Slam antreten sollte. Und Alexander Zverev hat dann jetzt hier in Paris am Freitagabend beim Media Day mit mir vor Ort auf diese Thematik gesagt, dass man es sowieso nicht allen recht machen kann und er in den sozialen Medien sowieso für alles angegangen wird. Und er gesagt hat, hätte ich rausgezogen, wäre ich dafür kritisiert worden. Deswegen habe ich nämlich extra die Antrittsprämie angesprochen. Nicht, um da irgendwie edgy zu sein. Das ist ja normal für einen Top-10-Spieler, dass der eine Antrittsprämie bekommt, vor allem bei seinem Heimturnier. Er hat nämlich gesagt, hätte ich rausgezogen, hätten mir alle vorgeworfen, dass ich das Turnier nicht ernst nehme und dass ich nur für die Siegprämie, für die Antrittsprämie gekommen sei und so weiter. Und wenn ich krank spiele und das dann sage, dann werfen die Leute mir das vor. Also er könnte es sowieso nicht allen recht machen. Er hat am Freitag in der deutschen PK zu seinem gesundheitlichen Zustand gesagt, das ist jetzt sozusagen exakt 48 Stunden her. Ich fühle mich noch etwas schlapp. Ich habe nicht allzu lange trainiert und nicht intensiv, nicht zu intensiv, aber ich habe jetzt noch 3 Tage und spiele ja zum Glück erst Dienstag. Ich meine, ich war ja nicht verletzt. Ich hatte einen Magen-Darm-Virus gehabt. Das geht nach ein paar Tagen weg und dann fühlt man sich auch wieder fit. Ich hoffe, dass ich dann wieder zurück zu 100% komme. Aber jetzt im Moment, klar, es war nicht die beste Vorbereitung, die ich gehabt habe. Die war es in Australien aber auch nicht. Ich musste verletzt aus dem United Cup rausziehen und konnte mehrere Tage vor den Australian Open nicht trainieren und 2 Tage vor dem Turnier erst anfangen aufzuschlagen. Und dann habe ich das Finale erreicht. Deswegen kann man das mit der Vorbereitung manchmal auch anders sehen. Aber wenn man es nur so auf dem Papier sieht, dann war die Vorbereitung nicht ideal. Das hat er vor 2 Tagen gesagt. Und jetzt haben mir heute, wie gesagt, einige, 2 Tage später, geschrieben, ist alles in Ordnung, weil ich sehe nicht auf dem Trainingsplan. Der ist öffentlich einsehbar, aber nur die Courts hier auf der Anlage, Roland Garros. Und dann gibt es ja noch dieses Trainingssender, Jean Bon, was vor ein paar Jahren gebaut wurde und wo ich als Journalist 30 Minuten, wenn ich einen Grund habe, also mir ein Training angucken will, darf ich 30 Minuten da drauf und ich habe Zugriff auch auf die Trainingspläne von diesem Trainingscenter und da war er heute von 13 Uhr bis 14.30 Uhr angesetzt mit André Rublev und da ich nur eine halbe Stunde am Stück dort habe, war ich um 14 Uhr, bin ich hingegangen und habe noch die letzte halbe Stunde geschaut und das waren echt wolli coole Insights. Es gibt so viele Sachen zu erzählen. Da freuen sich die Hörerinnen jetzt, glaube ich, drauf. Also erstmal möchte ich mit dir über Marat Safin sprechen, Wolli. Weil Marat Safin ist ja seit einigen Wochen der Trainer von André Rublev, beziehungsweise eine Trainerergänzung im Team von André Rublev, der ja auch sehr positiv über Marat Safin gesprochen hat, wie ihm das auch für seine mentale Gesundheit und den positiven Ansatz hilft. Und ich kenne Marat Safin. Ich habe ihn auch schon öfters auf Turnieren erlebt. Aber noch nicht auf so ganz nah und auch noch nicht über auf dem Trainingsplatz sowieso nicht, weil ich bin ja erst Reporter. Da war der schon längst zurückgetreten. Junge, Wolli, hat der einen Swag. Also wirklich. Nein, ey, das musst du dir in echt mal geben. Der hat den ganzen Laden aufgemischt. Ich kenne ja Zverev-Trainings, ja. Die laufen eigentlich immer gleich ab. Und das meine ich nicht negativ, weil du brauchst ja eine Routine. Ja, und der hat eine Routine. Und normalerweise halt einfach so, Zverev Senior steht neben Sascha, spielt die Welle ein, Mikhail Ledovic als Trainer ist irgendwo auf der Bank, hilft ein bisschen, gibt Anweisungen, der Bruder ist dabei, Jess Green als Fitnesstrainer ist dabei, dann sitzen meistens draußen, so wie heute bei großen Turnieren, die Mama mit dem Hund, der Manager und so weiter, meistens ist noch Marcelo Melo, wenn er nicht selbst spielt oder trainiert, irgendwo in der Nähe, alles ganz normal. Und dann war heute einfach Marat Safin dabei und der hat den ganzen Laden so aufgemischt. Zum Beispiel eine Kleinigkeit ist einfach so, der hat immer die Welle relativ hart, wenn die halt Match-Tiebreaks gespielt haben oder Sätze gespielt haben, ganz normal am Ende. Wenn er dann die Welle rüberspielt, weil Aufschlagwechsel ist und so weiter, hat er die immer voll hart und flach in Richtung des Papas von Zverev gespielt. So ein bisschen auf Absicht, weißt du so, der dann so teilweise getroffen wurde und so weiter. Die kennen sich, also ne, russische Ebene, die kennen sich auch schon sehr lange und so weiter. Die Atmosphäre war gut, bevor das jetzt, dass da kein falscher Eindruck entsteht und so weiter. Aber Saschas Papa war dann immer so kurz abgefuckt, aber hat dann auch so gelacht und so. Und der hat nochmal.
Ja, also die kamen schon schnell, die Bälle. Ey, da musst du schon aufpassen.
Du weißt doch, wie du, wenn du jetzt mit jemandem trainierst und du hast Aufschlag, dann spielen die dir irgendwie per Lob oder so 3-4 in die Richtung deines Coaches, damit der dir dann einspielt. Und Safin hat ihn einfach so von halb oben so mit Slice, aber schon so mit, keine Ahnung, 60, 70 km/h halt da hingespielt. Und Zverev Senior stand halt in der Ecke und musste dann irgendwie gucken, wie er die Bälle bremst. Das war schon ganz lustig. Das hat aber auch die Stimmung so ein bisschen aufgelockert. Und gleichzeitig hat es Safin geschafft, auch immer wieder sehr energisch und eindrucksvoll bei Rublev technische Veränderungen irgendwie deutlich zu machen, auch relativ streng. Ich hätte vor 7, 8 Jahren eigentlich schon mal anfangen müssen, irgendwie Russisch an der Abendschule zu lernen. Vielleicht fange ich jetzt tatsächlich mal an, weil ich kann jetzt beschreiben, was auf dem Platz passiert wurde, ist, aber ich kann, obwohl ich so nah dran stand, halt nichts inhaltlich erzählen, weil halt die Amtssprache komplett auf Russisch vonstatten gegangen ist. Aber ich kann anhand der Körpersprache und anhand dessen, was es geht, zum Beispiel sagen, dass bei Andrei Rublev es darum geht, wie der Open Stand nach dem Aufschlag ist. Also, dass er praktisch schneller nach dem Aufschlag irgendwie in die Position für den nächsten Grundschlag kommt. Das hat er mehrmals kritisiert, dass das schneller kommen soll. Zumindest habe ich die Körpersprache und die technischen Bewegungen so ein bisschen gedeutet. Aber die Grundstimmung war sehr, sehr positiv. Und ich habe am Ende noch zwei Match-Tiebreaks gespielt, die gingen beide knapp an Sascha. Aufschlag kam sehr, sehr gut von Sascha Zverev. Wenn es Ballwechsel gab, war es so eher 60-40 für Rublev. Aber ich kann keinerlei Unterschiede ausmachen von Zverevs Trainingseinheiten, wenn er komplett gesund ist, zu dem heute. Also ich habe nichts gesehen, was irgendwie dafür deuten sollte, dass er noch angeschlagen ist, weder irgendwie eine längere Pause oder Tabletten oder eine Behandlung oder sonst irgendwas. Es war eine ganz normale Trainingseinheit, so wie ich sie schon dutzende Male bei größeren Turnieren von Alexander Zverev gesehen habe. Deswegen kann ich jetzt erstmal vorsichtig aus der Nähe, aber dann doch mit der nötigen journalistischen Distanz vorsichtig in Warnung gehen, dass er da irgendwie zumindest ganz doll angeschlagen morgen in die Erstrundbegegnung gegen Lennart Thien geht. Genau. Und wusstest du, dass Marat Safin auch ein bisschen Deutsch spricht?
Nee, das wusste ich nicht.
Ja, weil die haben halt zwei Match-Tiebreaks am Ende gespielt und es war nicht ganz klar, ob sie ein bisschen länger als 2 Uhr spielen können, weil 14.03 Uhr spielen können. Und dann ist der Manager noch mal rein und hat gefragt, ob der Platz noch frei ist. Und der war wohl bis 15 Uhr frei. Und dann hat der Safin so mit russischem Akzent so gesagt, dann noch ein Tiebreak. Also solche Sachen. Es war eine schöne Atmosphäre.
Ja, glaube ich.
Aber trotzdem auch eine professionelle Atmosphäre. Und ich kann da Entwarnung geben. Trotzdem, kannst du vielleicht auch noch mal ein paar Takte zu sagen, sind die ersten Matches natürlich, und das hat Zverev auch selbst gesagt, jetzt sehr, sehr entscheidend, weil er, auch wenn es ihm jetzt gesundheitlich besser geht, nicht trotzdem, also nur weil er jetzt keine Symptome mehr hat, bedeutet es trotzdem nicht, dass er direkt wieder bei 100% Physis ist, ne? Da würden jetzt auch die Matchpraxis mit dann jeweils einem Zwischentag helfen, weil er die halt braucht. Er braucht die 100%ige Fitness, wenn er hier was reisen will, ja?
Ja, absolut. Also ich meine, es ist natürlich einfach aktuell eine interessante Personalie, nicht nur aufgrund der Vorbereitung, wie du sie jetzt geschildert hast, sondern auch aufgrund der letzten Wochen einfach und eigentlich Monate, die leider nach den Australian Open nicht so verlaufen sind, wie er sich das erhofft hat, mit der Ausnahme, dass er halt München gewonnen hat. Das klingt halt fast schon zu klein, aber ich meine, für ihn ist es ein 500er-Event, ist ein guter Erfolg, aber er spielt natürlich für die Masters und Grand-Slam-Turniere, aber München ist ja fast aus den ganzen Turnieren, die er gespielt hat, so ein bisschen aus der Reihe gefallen, im positiven Sinne. Und jetzt hat er sich halt in Rom und anschließend Hamburg einfach schwer getan und er wird halt für alles kritisiert, egal wie er es macht, wenn er nach Rom auf den letzten Drücker Hamburg noch spielt und da dann krank wird, wird er entweder kritisiert dafür, dass er krank gespielt hat oder dass er danach auf der Pressekonferenz Ausreden sucht. Ich finde eigentlich, sollte es inzwischen auch klar sein, dass ja, er jemand ist, der immer die Schuld bei sich sucht und ja, da eigentlich nicht jemand ist, der jedes zweite Match irgendwie nach Gründen sucht, warum er nicht schuld war, sondern er nach den härtesten Niederlagen geht er immer sehr, sehr hart mit sich selber ins Gericht. Und wie er es jetzt auch schon auf der nächsten Pressekonferenz angesprochen hat, es ist manchmal auch so ein bisschen egal, was er macht. Es gibt jetzt nicht so viele Stimmen, die gesagt haben, wow, krass, dass er seinen Körper so gut einschätzt, da auf der Grenze mit Fieber, mit Magen-Darm-Virus zu spielen, sich einen Kampf zu liefern, da auf dem Center Court dann knapp runterzugehen, sich nicht groß aufzuführen. Ja.
Es ist halt ein Spieler, Wally, der teilt das Meer. Also in der Tennisblase. Ich habe das Gefühl, unter den Fans, es gibt halt nur Leute, die Zverev supporten oder Leute, die Zverev nicht supporten, also oder eher nicht mögen. Es gibt niemanden, der sich mit Profi-Tennis beschäftigt von den Fans, also wirklich intensiv, der keine Meinung hat zu Alexander Zverev. Aufgrund der Themen aus der Vergangenheit, aufgrund seiner Erfolge, aufgrund seiner Art, teilt sich das so ein bisschen in zwei Lager. Du hast völlig recht und so weiter. Also ich hatte es ja auch angedeutet, er kann es nicht mehr allen recht machen und so weiter. Aber ich habe auch das Gefühl, dass aufgrund der letzten 10 Jahre, wenn er Dinge anspricht, mit ihm härter ins Gericht gegangen wird, als mit einem vergleichbaren Spieler auf seinem Niveau. Zum Beispiel beim Thema Bälle. Er hat ja in Rom die Wilson-Bälle sehr, sehr stark kritisiert, nach einer Niederlage von ihm selbst. Und der Tenor in den sozialen Medien war, ja klar, jedes Mal, wenn er verliert, hat er irgendwie eine andere Ausrede. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn er das Turnier gewonnen hätte, er trotzdem die Bälle in der letzten PK kritisiert hätte. Das hat er auch schon, also Sascha hat auch schon Meinungen kundgetan nach Siegen, die kontrovers sind, ja. So würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber wenn das jetzt ein Sinner oder ein Alcaraz nach einer Niederlage gemacht hätte, wäre die Kritik nicht so krass in die Richtung gegangen. Er hat übrigens das Ballthema, das wollte ich mit dir auch nochmal besprechen, hier auch nochmal angesprochen. Auch bei den French Open werden die Wilson-Bälle gespielt und er sagt, die sind unfassbar schlecht, Zitat, weil die einfach aufgehen und sich nicht beschleunigen. Das ist das, was er sagt. Und er hat in der PK hier gesagt, dass er hier in Paris 3 bis 4 Kilo härter, weicher bestand.
Weicher, ja,
weicher. Weicher, danke, sorry, bin kurz nach einem langen Tag ein bisschen ins Schwimmen gekommen. 3 bis 4 Kilo weicher bespannt als auf den anderen Sandplatzturnieren und das ausschließlich wegen den Bällen und er sich aber selbst daran gewöhnen muss, weil er ansonsten mit der anderen Bespannung das Gefühl hat, dass jeder Spieler hier in Trainingssätzen dominiert.
Ja, das ist jetzt eine persönliche Meinung. Da gab es ja vor einigen Jahren einmal den Wechsel von den Barbolat-Bällen in Paris zu den Wilson-Bällen. Wir haben die jetzt auch gespielt in Italien. Also ich persönlich finde die im Vergleich zu vielen anderen Bällen, die heutzutage gespielt werden, ziemlich gut sogar. Aber gut, so hat jeder Spieler seine eigene Meinung. Du hast natürlich bei Grand-Slam-Turnieren nicht nur 4 Bälle, sondern 6, glaube ich. Ja, 6. Und hast natürlich auch einen anderen Ballwechsel mit 7-9, also nach 7 und 9 Spielen. Deswegen, das verändert natürlich viel. Aber wollte nur einfach sagen, dass da die Meinungen auch auseinandergehen können bei den Bällen. Ich glaube nicht, dass alle Spieler jetzt die Bälle besonders schlecht finden. Ich glaube, da gibt es andere Ballmarken, wo sich mehr Spieler hinter vereinen würden, hinter der Meinung. Aber ja.
Ich bleibe nach wie vor bei der Meinung und ich bin ja also historisch gesehen ja sehr distanziert bei Sascha Zverev und einige werden vielleicht sagen auch sehr kritisch ihm gegenüber, aber ich vertrete ja seit mindestens einem Jahr die Meinung und ich bleibe jetzt auch nach den jüngsten Eindrücken hier in Paris bei der Meinung authentisch, dass er sich so weit weiterentwickelt hat, dass man ihm wirklich sehr gut und auf Pressekonferenzen folgen kann und er die Punkte, die er macht, auch erklärt und er sich da echt verbessert hat. Also das würde ich, ihr wisst es, auch sagen, wenn es nicht so ist. Deswegen versuche ich da nicht so hart mit ihm ins Gericht zu gehen und so weiter. Aber die Leute haben halt ihre Meinung, einige Leute haben halt ihre Meinung über ihn aufgrund der Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, unterschiedliche Sachen. Aber das haben wir auch alles hier schon besprochen. Wir bleiben mal bei den French Open. Einen Mutmacher haben wir für Zverev-Fans noch. Dass ich so auch nicht erwartet hätte. Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich hier vielleicht schon nach dem Achtelfinale nach Hause fahre, weil ich keine Aufträge mehr habe, weil Francisco Cherundolo ein möglicher Achtelfinalgegner von Alexander Zverev gewesen wäre. Der erste richtige Prüfstein, gegen den er ja 0-3 steht und zuletzt auch in Madrid verloren hat. Also Angstgegner light. Und der hat heute, also das war ja so ein bisschen Dark Horse bei vielen Journalisten auch, der hat heute gezeigt, dass krasse Leistungen im Best of Three bei Masters-Turnieren nicht unbedingt gleich immer zu einer Transition im Best of Five führen. Der hat heute gegen den Kanadier Diallo in 3 Sätzen verloren. Ganz glatt. Ciao, Kakao. Also, das ist, also ich sag mal so, ich habe jetzt nicht die Live-Reaktion von Alexander Zverev gesehen, aber
ja, also, das ist noch zu weit weg. Das ist
Der muss sich erstmal auf sich konzentrieren. Ja und nein. Er wird sich trotzdem gefreut haben, glaub mir.
Ja, ich würde sagen, es gibt einen kleinen Boost für, also safe, bevor er jetzt in die nächste Runde geht, das hat man auf jeden Fall im Hinterkopf, dass sich da ein kleines Türchen vielleicht aufgetan hat. Also mich hat's echt überrascht. Ich wurde aus dem Match nicht so ganz schlau. Ich habe das Ergebnis gesehen, habe dann reingeschalten, um zu schauen, ja, wie das Match läuft, ob Cherundolo vielleicht verletzt ist oder so, aber ich konnte es jetzt nicht so richtig rauslesen, weil ich finde den Diallo eigentlich auch nicht so stark auf Sand. Ich finde ihn auf Hartplatz eigentlich besser. Deswegen hat es mich schon überrascht, wie glatt das dann ging. Aber wie gesagt, wollte einfach mal reingeschaut haben, um zu gucken, ob da vielleicht eine offensichtliche Verletzung oder so da war, aber ja, konnte ich jetzt so nicht rauslesen.
Ich habe hier auch noch nichts gehört irgendwie, aber es passiert auch so viel. Aber definitiv neben Taylor Fritz bei den Männern die bislang größte sportliche Überraschung, wo wir auch direkt...
Taylor Fritz, ja, Andy Roddick hat Taylor Fritz ins Halbfinale getippt. Das kann man ihm jetzt schön vor die Füße werfen.
Soll ich ihn mal antwittern?
Nee, aber ich meine nur, ist halt das Blöde,
den wenn hast man du nicht sich verstanden, mit, den hast du nicht verstanden, den Spruch.
Natürlich, natürlich. da wurde ja schon mal ein Satz ausgespielt zwischen euch. Aber ich habe nur in die in seine Predictions reingeschaut und da hat Daniel schon gewonnen gehabt. Und dann habe ich nur gesehen, dass er gesagt hat, dass er aufgrund des Draws leider Taylor Fritz im Halbfinale sieht. Da dachte ich, ja.
Ja, guck, gut, dass wir erst am zweiten Wettkampftag aufnehmen und keine. Ja,
ich wollte am Halbfinaltag erst die nächste Folge machen. Echt? Und dann immer nur abnicken und sagen, genau. Ja, das wusste ich. Ja, war klar.
Aber ich wollte einen schönen Übergang machen zu Taylor Fritz, weil Daniel Altmaier hat für die nächste Überraschung für das DTB-Team gesorgt nach Eva Lys am ersten Wettkampftag, die ebenfalls eine Amerikanerin Stearns, die an 28 gesetzt war und im Rom-Halbfinale stand, reden wir gleich noch drüber ausführlich, hat heute Taylor Fritz geschlagen in vier Sätzen mit einer Volley echt guten Leistung. Ja, Taylor Fritz hat auch nicht am kompletten Limit gespielt. Zum Beispiel im dritten Satz bei 15:30 und Aufschlag Fritz ein Volley aus 2 Metern ins eigene Netz, auf die eigene Netzseite gedrückt und dadurch gab es dann Breakbälle für Daniel Altmaier. Aber es hat sich heute mal wieder bewahrheitet, was Alexander Zverev über Daniel Altmaier in München gesagt hat und was Daniel Altmaier heute in seiner Pressekonferenz selbst als große Stärke gesehen hat, dass eine Stärke von Daniel Altmaier ist, dass er die guten, die sehr guten, die großen Spieler zu schlechten Tennis bewegen kann. Das hat Alexander Zverev nach seinem Sieg gegen Daniel Altmaier gesagt. Und Daniel Altmaier wurde dazu heute nochmal befragt von einem Kollegen und er hat das bestätigt und er hat das begründet damit, dass er selbst aus seinem Gefühl heraus immer relativ schnell in Spielen sieht, was ein Gegner nicht so mag, an diesem speziellen Tag vielleicht auch, und das dann penetriert, aber er sich auch mit seinem argentinischen Team sehr stark mit Zahlen beschäftigt und beziehungsweise sein Team, seine beiden Trainer sich für ihn damit beschäftigen und er das dann immer versucht zu exekutieren und daraus dann schon die Schwäche zu ziehen. Das scheint heute geklappt zu haben, aber mal fernab von Taktik und Zahlen und Trainern gesprochen, seine einhändige Rückhand heute, ja, leck mich am Arsch, Alter, da waren ein paar richtig geile Bälle dabei. Du weißt ja, bei mir hängt ja eigentlich hier Wawrinka, wenn ich jetzt zu Hause aufnehmen würde. Und ich habe den letzten Satz aus der Pressetribüne gesehen und im letzten Spiel auch und der Matchball und so weiter, da waren ein paar richtig schöne einhändige Rückhandbälle dabei und ja, verdient gewonnen.
Absolut, besseres Sandplatztennis auch einfach gespielt.
Ja.
Von den Winkeln, die er aufgemacht hat, wie er sich bewegt hat, wie er Flugkurven von Bällen verändert hat, da hat einfach mehr gepasst und ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aussage auch, dass er jemand ist, der, ja, blöd gesagt, das Level vom Gegner runterzieht, wo man jetzt auf den ersten Blick gar nicht sagen würde, dass Daniel irgendwie krumm spielt oder so.
Nee,
man
gar sagt, nicht. Ja, aber ja, gegen die so Top, also gegen die Top-Top-Jungs. Er hat ja hier vor 2 Jahren Jannik Sinner geschlagen. Der hat vor 5 oder 6 Jahren Berrettini hier geschlagen.
Ja.
Das meinte ich, ja. Also,
genau.
Er hat eigentlich ein schönes Spiel.
Total, total. Und es ist natürlich auch ein Turnier, was ihm einfach von den Bedingungen hier liegt. Aber wenn die Nummer 66 der Welt gegen die Nummer 4 der Welt gewinnt, dann kann die Nummer 4 keinen guten Tag gehabt haben. Also so funktioniert es selten, sage ich mal.
Wobei
da gehört immer beides dazu. Und Daniel hat sensationell gemacht. Aber wenn Taylor Fritz einen guten Tag hat, dann verliert er eigentlich gegen keinen außerhalb von den Top 10.
Wobei der Weltranglistenunterschied schon nochmal durch den Untergrund ein bisschen reduziert wird, ne? Also
sicherlich.
Auf Sand spielt jetzt nicht gefühlt die 66 gegen die 4, sondern vielleicht die
jetzt wird schwierig,
25 gegen die 15.
Okay, ja. Oder, möglich. Ja, es ist auf jeden Fall eine Annäherung da.
Als ich die Auslosung gesehen habe, dachte ich halt so, ja gut, also bei den US Open wird es schwer. Und hier ist was drin, halt historisch auch gesprochen. Aber gut, also Hut ab vor der Leistung. Er übernimmt jetzt auch die Setzung, die Nummer 4 Setzung. Und stand da hier auch schon mal im Achtelfinale. Und ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich vor 3 Stunden, habe ich die nächsten Runden gesehen.
Gegen Kopriva spielt er jetzt. Der hat in 5 Sätzen gegen Monteiro gewonnen.
Mhm.
Genau, der ist jetzt gerade Nummer 86.
Und er hat ihn aber gelobt in der PK. In Rom hat er irgendjemand geschlagen, der nennenswert ist.
Kopriva hat geschlagen Halis und Baez in der zweiten Runde.
Baez, ja, so. Und der ist ja auf Sand auch sehr, sehr gut. Das heißt, er nimmt ihn auf jeden Fall ernst, aber die Chance ist jetzt natürlich da mit dem Selbstvertrauen. Und was ganz wichtig ist, ihr wisst ja, die physische Komponente und Jannik immer relativ vorne dabei bei der Nennung. Wenn ihr bedenkt, vor 2 Jahren hat er Sinner in 5 Sätzen geschlagen mit einer enormen Kraftleistung und hatte dann 2 Tage später nicht mehr allzu viel zuzusetzen in der nächsten Runde. Jetzt 2 Jahre mehr Erfahrung, fitter und in 4 Sätzen mit einem relativ deutlichen 6-1 im 4. Satz gegen einen Weltklasse-Spieler schneller durchgekommen, unter 3 Stunden und hat jetzt Regenerationstag und kann praktisch darauf aufbauen. Ja, also das ist auch nochmal ein Faktor, der ihm sehr, sehr zugute kommt. Und er hat in der Pressekonferenz gesagt, auf die Frage, warum er die Offseason immer in Argentinien macht, er sagt, dass mittlerweile in den Top 100, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber in den Top 100 hat er gesagt, 20 bis 25 Argentinier rumlaufen als Fitnesstrainer, die mit Spielern zusammenarbeiten. Und das sozusagen dafür stehen würde, wie gut, dass die auf einem anderen Level seien als die anderen Fitnesstrainer.
Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen.
Ich kann auch gar nichts dazu beitragen, aber ich fand den Satz sehr interessant. Ja. Hast du noch was zu Daniel Altmaier?
Nee.
Gut, und dann nehmen wir die 3. deutsche Spielerin im Bundesliga.
Ach ja, doch, klar, ich hatte noch eine Sache. Ich fand es interessant, dass er vor 2 Wochen einen großen Challenger in Turin gespielt hat.
Mhm.
Viertelfinale gewonnen gegen Flavio Cobolli, der dann eine Woche später Hamburg gewinnt.
Yes.
Gutes Challenger-Viertelfinale. Der eine schlägt Fritz bei den French Open und der andere gewinnt Hamburg. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau.
Und dann sage ich noch eine Sache zu Daniel Altmaier. Seine Schwiegereltern, also er ist noch nicht verheiratet, aber er ist verlobt, ja, mit einer Mexikanerin. Seine Schwiegereltern und die Großeltern waren hier. Hat denen einen Traum erfüllt. Die Großeltern wollten unbedingt mal Grand Slam Tennis sehen. Hat sie hierhin eingeladen. Die haben auch nach dem Sieg gefeiert, umarmt und so weiter. Und er hat gesagt, dass er heiratet dann irgendwann in die Familie ein, schon sehr close ist mit denen. Und preisgegeben, dass noch ein Freund der Familie da war, der auch schon in dem Seniorenalter ist. Und er in Mexiko eine Ü70 Golftruppe hat, mit der er immer golfen geht. Das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Daniel Altmaier mit einer Ü70 Truppe am Golfen. Das fand ich auch eine sehr schöne Anekdote.
Ja. Eva Lies. Aber das war nicht der Fitnesstrainer.
Stark. okay. Eva Lies, meine Damen und Herren, steht ebenfalls für ein sehr gutes Ergebnis im DTB-Lager. Ist das erste Mal Hauptfeld, dass sie nicht durch die Quali musste bei einem Grand Slam. Das erste Mal als deutsche Nummer 1 bei einem Grand Slam. Hatte in der Woche vor dem Grand Slam, dadurch, dass sie ja keine Quali spielen musste, in Straßburg mitgespielt. Da wiederum musste sie in die Quali, hat die Quali mit 2 Siegen erfolgreich gestaltet, hat dann verloren, ist hierher gefahren und hat in der ersten Runde Stearns geschlagen, die im Rom-Halbfinale war, mit einer sehr, sehr guten Leistung, 6-0, 6-3. Es gab eine Situation im zweiten Satz. Ich war genau für 4 Spiele da und das war die enge Phase. Und sobald ich weggegangen bin, ist sie wieder wegmarschiert. Es waren erstaunlich viele Amerikaner oder auf der Seite von Stearns, die haben ordentlich Radau gemacht. Und da musste sie auch einmal Breakbälle abwehren, hat das erfolgreich gemacht und hat dann den zweiten 6-3 gewonnen. Ich mag Eva Lies, ich mag ihre Einstellung zum Tennis. Sie macht all die Dinge, die man richtig machen muss, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, im Profi-Tennis Erfolg zu haben. Das garantiert das nicht, aber es macht es ein bisschen wahrscheinlicher. Und ich hatte ein bisschen Reporterglück, ihre Presserunde vor dem am Media Day ist ausgefallen. Da gab es eine kurzfristige Zeitverschiebung und alle deutschen Reporter waren beim Zverev-Training. Und als wir alle wiederkamen, beziehungsweise als wir informiert wurden über die Zeitverschiebung, ich bin sofort los, kam die Presserunde nicht mehr zustande. Und dann habe ich Kontakt zu ihr aufgenommen, habe ihr das erklärt, damit es nicht irgendwie blöd hängen bleibt. Und dann haben wir tatsächlich noch ein 1:1 Interview gemacht, weil ihr das wichtig war. Auf dem Weg zum Training, 6-7 Fragen, das habe ich dann bei Eurosport veröffentlicht. Und da hat sie auch nochmal über ihre Autoimmunkrankheit gesprochen. Und was ich interessant finde, Wally, ist dieser komplexe Zusammenhang zwischen so hart trainieren zu wollen als Spitzensportlerin und gleichzeitig auf den Körper hören zu müssen. Und da hat sie sich ganz klar, sie redet ja eh immer sehr offen, geäußert gegenüber mir und hat halt gesagt, ich find's gerade nicht, dann mache ich es aus der Erinnerung raus, auch kein Problem, hat halt gesagt, dass sie das seit 5 Jahren hat und jetzt im 5. Jahr, also sie hat ganz ehrlich gesagt, dass es Zeit gebraucht hat, bis sie damit gelernt hat, umzugehen, wann sie genau auf ihren Körper hören muss, wann sie mal rausnehmen muss, wann sie nicht die nächste Einheit hinterher schiebt, um zu recovern, weil wenn sie erstmal in einen Schub reinkommt, in einen rheumatischen Schub, ich nenne gleich nochmal den Fachausdruck, was sie genau hat, dann fällt sie mehrere Tage oder sogar eine Woche aus und das hat dann halt noch einen negativeren Aspekt, aber ich finde das ganz, ganz krass. Ich habe sie unter anderem gefragt, ob sie an das Trainingsvolumen kommt der absoluten Topspielerin, weil Tennis halt eben so physisch geworden ist. Und das hat sie bejaht. Und das fand ich schon echt beeindruckend, weil ich dachte, sie muss ein bisschen weniger machen. Aber im Kopf hat sie das natürlich auch immer. Das stelle ich mir echt schwierig vor, Wally.
Ja, total. Also man hat ja schon als, sage ich mal, gesunder Leistungssportler immer diese Grenze, die man beachten muss, wenn man viel trainiert. Wo ist der Punkt jetzt, zu dem ich noch gehen kann und wo trainiere ich mich in den Keller oder wo verletze ich mich oder wo macht es keinen Sinn mehr, ich mache mich nur müde und bin nicht mehr frisch für die nächsten Einheiten oder trainiere am Anfang einer Woche zu viel, bin dann vielleicht schon Dienstag, Mittwoch platt und verliere dann 2 Tage hinten raus, die ich nicht mehr richtig gehen kann. Deswegen ist es, wenn man gesund ist, schon immer ein schmaler Grat, finde ich, und eine Mischung aus Gefühl und Erfahrung. Und wenn man natürlich dann so eine Krankheit hat, ist das, glaube ich, dann nochmal ein viel schwierigerer Drahtseilakt, das zu bewältigen. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass man da auch mal Jahre brauchen kann, um diese schmale Grenze immer wieder gut zu spüren und dann halt auch zu finden und dann genau so viel zu machen, wie man machen kann, ohne dass es zu viel ist.
Der Vollständigkeit halber, die Autoimmunkrankheit heißt Spondyloarthritis, ist eine entzündliche rheumatische Erkrankung, also eine Form von Rheuma. Und auf diese Frage mit dem Trainingsumfang angesprochen, hat sie gesagt, ich weiß, dass ich in den vergangenen Monaten und Jahren auf das Trainingspensum der Topspielerin gekommen bin. Vor allem ist es im Training mein Ziel, nicht nur das Pensum, sondern auch die Qualität der Topspielerin zu erreichen. Bei mir stand immer Qualität über Quantität. Vor allem in den vergangenen Monaten merke ich, dass ich da viel fitter geworden bin und beim Umfang der Topspielerin mitziehen kann. Bei mir ist es einfach sehr wichtig zu wissen, wann die richtigen Momente zur Regeneration sind. Das hatte immer Priorität und es gibt immer noch Tage, an denen ich nicht so die Umfänge trainieren kann. Und im englischen Teil ihrer Pressekonferenz nach dem Sieg hat dann auch, da kann ich euch vielleicht auch mal die Zusammenhänge erklären, der Tennis-Podcast, der Bekannte, einer von den drei kam dann zu mir und ich habe ihm dann mein Interview gegeben, wo dann auch diese rheumatische Erkrankung drin stand und die Catherine Whittaker hat dann in Englischen sie nochmal mit der Krankheit konfrontiert und dann hat sie zum ersten Mal, vor einem Jahr hat sie das ja in Deutsch öffentlich gemacht, hat sie jetzt auch sozusagen gegenüber der internationalen Presse sehr, sehr ausführlich erklärt und da hat sie dann auch nochmal gesagt, dass das 2020 hat sie gesagt, I'm going to be honest, the diagnosis came 2020, we are in 25, I would say this is the first year that I actually can say that I know how to deal with it now, how to deal with the practice I have, how hard I can push, when is the time to really just relax. I mean, especially also in the last weeks, I'm not going to lie, I've had just days where my body was not doing what it's supposed to. Even like preparing here, maybe one or two practices less, cause it's something I have to do. Ja, also es ist immer auch eine spontane Sache und muss genau abgewogen werden. Und sie lernt immer noch, aber sie hat das Gefühl, jetzt nach 5 Jahren da auf dem richtigen Weg zu sein und hat auch den Doktor aus Hamburg genannt, der hier da sehr, sehr, der die Diagnose gestellt hat und dem Umgang da auch sehr, sehr geholfen hat. Ja, aber natürlich ist Eva Lys nicht nur diese Autoimmunkrankheit, ganz im Gegenteil. Es ist natürlich ein fantastischer Fakt, ich als jemand mit einer Behinderung, ist ja auch immer ein schmaler Grat, ne? Nennt man die Behinderung überhaupt, nennt man die Krankheit überhaupt, will man darauf reduziert werden, macht man dann die Leistungen trotz dieser Krankheit und so weiter, wie geht man da kommunikativ um? Ich habe Headlines gesehen, wo dann stand, trotz Autoimmunkrankheit in den Top 60 oder sonst irgendwas, ja, ist einfach, ich kommt auch ein bisschen auf Sprache an, ich war ja lange im Behindertensport tätig, dieses, also weißt du, so Aussagen wie bei Paralympics so an den Rollstuhl gefesselt oder sonst irgendwas, weißt du, Menschen, die einfach, die machen das gar nicht extra, aber dass man halt einfach sagt, sie lebt mit dieser Krankheit und macht das Beste draus und das ist, glaube ich, so der Push und der und das Narrativ, wie es sein sollte und wenn man mal rein auf ihr Tennis schaut, macht sie das sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Der Aufschlag ist natürlich ein Schwachpunkt, wird es vielleicht auch immer bleiben, aber wenn sie die anderen Elemente und diese kämpferischen Elemente so gut einbringt, ist sie halt echt auf einem guten Weg. Das Einzige, was ich sehe, und da möchte ich bitte deine Meinung zu haben, als Jule Niemeyer hochkam, ganz anderes Spiel natürlich, ja, und ihr gutes Jahr hatte, wo sie Wimbledon Viertelfinale spielte und Achtelfinale US Open gegen Iga Swiatek wahnsinnig mitgehalten hat. Im zweiten Jahr, wo dann die Erwartungshaltung höher war, und die Spielerinnen sie auch besser gekannt haben, kam dann so ein Mix aus nicht so guten Leistungen und die Spielerinnen nehmen sie ernster und so weiter, wo es dann in die etwas negativere Spirale reinging. Und das ist etwas, worauf ich sehr gespannt bin, weil jetzt ist gerade Eva Lys ja genau in derselben Entwicklung nach oben, ein paar Mal neue Career Highs, jetzt in der zweiten Runde hier, wie das dann in einem halben Jahr oder in der 2026 Saison ist, wie sie sich darauf einstellen kann, wenn sie anerkannte, sagen wir, Top 50 Spielerin ist und wie die Gegnerin dann auf sie reagieren. Darauf bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt. Aber jetzt momentan sollte sie es genießen und die deutschen Tennisfans es auch genießen und ihr die Daumen drücken. Ich bin jetzt sehr gespannt, was hier möglich ist.
Ja, ich glaube, das ist halt der Weg, wo jeder Spieler und jede Spielerin durch muss, wenn man nach oben kommt. Steigt natürlich auch die Bekanntheit im ersten Jahr, vor allen Dingen, wenn es dann ein bisschen schneller geht und man vor allen Dingen auch die Tour wechselt. Sage ich jetzt mal hin, dann zur WTA-Tour in die Qualis der großen Turniere oder dann bis hin zu den Hauptfeldern. Da trifft man ja dann schon auf andere Spielerinnen. wie es jetzt bei den Herren dann auch bei den Challengern waren. Wenn man Challenger spielt, ist es so eine Tour. Und wenn man dann hochgeht auf ATP, dann wechseln sich die Gegner und Gegnerinnen halt. Das heißt, da ist es schon so, dass man neu ist und erstmal aufgrund des Rankings und aufgrund der Turnierhistorie, die man gespielt hat, halt nicht, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen wird, aber man wird halt einfach, das hatten wir auch schon mal besprochen, irgendwo ein bisschen nach Ranking einsortiert. Und Gegner und Gegnerinnen haben sie dann, oder den Spiel, um den es dann halt geht, auf dem Schirm. Aber wie du sagst, im zweiten Jahr, wenn du dann halt mit einem Ranking von 50 oder 60 startest und dich die Leute dann schon kennen, wird sich einfach aufgrund der Erfahrung, die sie dann haben, weil sie schon ein, zwei Mal gegen dich gespielt haben oder dich gesehen haben auf anderen Turnieren, und weil dein Ranking, du das nicht halt in den letzten Monaten halt erst erreicht hast, sondern weil du quasi in die Saison dann mit dem Ranking gegangen bist, bist du einfach anders. Du hast einen anderen Status und deswegen ist es dann halt nicht so, ja, das ist eine okay Auslosung, sondern du bist dann halt eine taffe Auslosung und dementsprechend ist dann das Mindset und die Vorbereitung anders. Ja, dementsprechend auch nochmal schwieriger, aber wie ich es eingangs gesagt habe, das ist ja für jeden und jede gleich, die nach oben gehen, auf jedem Level, aber ist sicher ein Punkt, der interessant sein wird zu beobachten und auf jeden Fall eine Aufgabe, weil sich die Vorzeichen halt auf jeden Fall ändern dann, ja.
Voll. Wir wollen noch ganz kurz über Novak Djokovic sprechen und noch über die eine Doping-Geschichte. Hier hinter dieser weißen Wand ist der Interviewraum 2 und hinter Interviewraum 2 ist der Hauptpressekonferenzraum, und da hat vor gut 2 Stunden Novak Djokovic seine Auftaktpressekonferenz gegeben, weil, wie ihr natürlich wisst, war er in Genf und hat dort seinen 100. ATP-Titel gewonnen, hat fast ein Jahr darauf gewartet. Federer steht bei 103 oder 104 und Jimmy Connors bei 109, und das ist natürlich ein wahnsinniges Achievement. Und in Genf auf der Pressekonferenz hat nach dem Sieg hat Djokovic ein Insight gegeben, hat gesagt, dass als Rafael Nadal aufgehört hat, dass ihn das sehr überrascht hat, weil, also nicht, dass er aufgehört hat, sondern ein Teil von ihm irgendwie auch aufgehört hätte und ihm das ein bisschen Emotionalität und Motivation gezogen hat. Also er braucht Gründe, um sich noch zu motivieren. Und als sein ärgster, noch aktiver Rivale praktisch in Ruhestand gegangen ist, hat ihn das so ein bisschen Motivation gekostet, hat dann aber auch gesagt, dass er jetzt wieder andere Gründe gefunden hat, wie er sich motiviert. Und hier in Paris wurde er natürlich jetzt sehr gefragt zu der Aktion gestern, die ich gleich nochmal ein bisschen beschreiben werde, zu dem Abschied von Rafael Nadal. Aber es war eine sehr interessante Frage zum Abschluss. Last year you wanted to become an Olympic champion and you became one. This year you wanted to win den hundertsten Titel and you did. Do you want to win your 25th Grand Slam this time? Und dann hat er gesagt, I actually was considering winning a 25th Grand Slam before, so it hasn't changed much, but it's true that after the Geneva title, I feel more confident. I feel more positive about my level of play because I had a lot of concerns regarding my gameplay and I needed to reach a level that would be the one that I wanted as I was about to start the biggest tournament here. But now, after Geneva, I feel better. I still have a lot of ambitions. I still have high objectives. I will focus on the first round and I would like to maintain this high level, this dedication, hopefully, to reach the best possible result. Also, ein gestärkter Novak Djokovic, natürlich mit einem Titel im Rücken. Selbstvertrauen und Matchpraxis ist immer wichtig. Er hatte ja 3-mal zuvor verloren in der ersten Runde. Novak Djokovic 3-mal in der ersten Runde verloren. Damit musste er auch erstmal mental umgehen. Das gab es ja bei ihm seit 20 Jahren nicht mehr. Übrigens auch der einzige Spieler in der Geschichte der Tour, der 20 Jahre in Folge jedes Jahr mindestens einen Titel gewonnen hat. Auch geisteskrank, ja. Aber jetzt halte ich mal dagegen, Wally. Selbstvertrauen hilft diese Woche in Genf. Aber wenn du als 38-Jähriger einen Grand Slam gewinnen willst und 2 Wochen auf dem höchsten Niveau performen musst, hilft die Woche davor wieder nicht, weil das waren auch keine einfachen Matches, ja. Also zum Beispiel gegen den Briten im Halbfinale, hilfst du mir kurz mit neuseeländischen Wurzeln?
Norrie, Cameron Norrie.
Danke. Das war ein echt physisches Match, und auch Hurkacz hat die natürlich gefordert. Und wir wissen, was in Australien passiert ist mit dem Muskelriss im Oberschenkel. vor oder während des Alcaraz-Matches. Ist der Körper eines 38-Jährigen noch in der Lage, 2 Wochen auf Grand-Slam-Niveau zu performen beim physischsten Grand-Slam der Welt auf Sand mit einer Turnierwoche davor? Und die Frage muss ich eigentlich für Normalsterbliche mit Nein beantworten. So, das ist jetzt die Ausgangsposition. Du hast auf der einen Seite das Selbstvertrauen des besten Spielers, statistisch gesehen, der Geschichte und auf der anderen Seite die menschliche, physische Komponente. Wie siehst du das?
Ich glaube, es kommt sehr stark auf die ersten Runden an. Wie er die bewältigen kann, sollte es da...
Wie schnell, meinst du?
Genau. Mhm. Also sollte es da wirklich öfters über 4-5 Sätze gehen, glaube ich, dass er schon Körner lassen wird. Aber wenn er mit Selbstvertrauen es vielleicht schafft, 2-3 Runden ohne Satzverlust, ohne viele enge Sätze zu spielen, glaube ich, dass er einfach aufgrund dieser jahrelangen Erfahrung, dass sein Körper das einfach gewohnt ist, genau diese Belastung immer wieder zu regenerieren, glaube ich, dass er da auch in die zweite Woche noch mit gut Benzin im Tank gehen kann. Deswegen wird es darauf ankommen, wie er die ersten Runden spielt. Und da hilft Selbstvertrauen natürlich enorm, wie wir auch anfangs gesagt haben. Das kann ein Riesenunterschied sein, auch wenn es halt nur ein paar Prozent sind. Ja.
Voll. Startet gegen Mackenzie McDonald morgen am Dienstag. Mögliches Viertelfinale wäre gegen Alexander Zverev. Alexander Zverev müsste, wenn er sein erstes Grand Slam gewinnen wird und alles nach Setzung verläuft, was wir jetzt ja schon gemerkt haben, was nicht immer nach Setzung verläuft, ja, also Cerundolo ist wie gesagt schon raus, aber wenn er das Grand Slam gewinnen will, muss er im Viertelfinale Djokovic besiegen, im Halbfinale mutmaßlich Sinner und im Finale Carlos Alcaraz, ja, also dann wäre es eine Neuauflage des Vorjahresfinals. Das ist die Ausgangsposition. Da sind wir bei genau deinem Punkt. Ich bin sehr gespannt, wenn es denn soweit kommt, wie physisch Novak Djokovic im Viertelfinale dann noch gegen einen der physisch stärksten Spieler der Welt noch mithalten kann, der selbst aus einer Krankheit kommt. Also da gibt es ein paar Ifs, ja, die zu klären sind, die wir dann in einer Woche geklärt haben oder hier auch im Podcast nochmal klären können. Wally, ihr wart ja gestern im Auto auf der Rückreise von Italien. Hast du dir im Nachgang mal Online-Clips angeguckt von der Zeremonie oder zumindest Ausschnitte, als die Riesen auf den Platz kamen, Federer, Djokovic und Murray?
Ja, ich habe es mir heute beim Stretching angeschaut, die ganze Zeremonie.
Hast du Gänsehaut gehabt?
Ja.
In dem Moment, als die aus dem Aufzug steigen?
Ganz genau da. Ich habe es echt halt ganz entspannt geschaut, aber dann in dem Moment, wo die drei, Djokovic, Federer, Murray, da halt dann in diesem Tunnel standen, um auf den Platz zu gehen. Boah, da kam schon mal kurz ein krasses Gefühl auf und da habe ich es nochmal echt gefühlt, muss ich sagen. Insgesamt halt, ja, schon richtig stark gemacht, auch dieser Fußabdruck auf dem Platz. Das hat ihm schon auch viel bedeutet, wie man dann an seiner Reaktion auch gesehen hat. Ja, Wahnsinn, haben sie echt stark gemacht, mit der Musik, mit der T-Shirt-Choreo, genau.
Du bist ja, das wissen wir hier aus dem Podcast auch, nicht Fan, aber früher, das war dein Idol, ne, Rafael Nadal. Ich bin ja ein bisschen distanzierter gegenüber ihm, hab ja Malaga schon mitbekommen, was ich auch hier offen zugegeben habe, was mich emotionalisiert hat. Und gestern exakt der Moment, als diese Videoeinblendung von den drei Großen kam und es dann so künstlich abbricht, wo du dann schon merkst, ah, okay. Und dann stehen die in dem Eingang, gut gekleidet mit Jackets, ja, und laufen, ja, dann so rein. Da hat's mich auch erwischt mit Gänsehaut. Und einen guten Journalisten sollte auch ausmachen, egal wie distanziert er ist, wenn er schon die Größe des Moments versteht. Und das ist aber was total, weil ich bin ja noch relativ jung als Journalist und jetzt ein paar Jahre dabei und ich werde wahrscheinlich erst nochmal so in 10, 20 Jahren verstehen. Also ich weiß es jetzt schon, aber so richtig verstehen, weil ich habe ja als Journalist noch die letzten Jahre dieser Generation mitbekommen, die mutmaßlich nicht die beste Generation ever gewesen ist, mit den drei besten Spielern aller Zeiten. Und ich habe die alle noch aktiv am Ende ihrer Prime vorübergehend in den Herbst, Winter der Karriere und jetzt Karriereende begleiten dürfen, aber nicht ihre komplette Prime. Da war ich dann sozusagen noch zu jung, ganz normaler Tennisfan. Und ich habe trotzdem die Tragweite des Moments verstanden. Ich habe es ja, glaube ich, episch, oder nee, was, ich weiß gar nicht, epochal habe ich ja in unserer Insta-Story geschrieben. Das ist, glaube ich, ein richtiges Wort dafür. Aber in 10, 20 Jahren wird man da auch nochmal, wenn dann irgendwann der Fußabdruck seit 20 Jahren schon zu diesem Court dazu gehört und so weiter, werde ich das nochmal ganz anders fühlen, glaube ich. Und trotzdem hat man die Tragweite des Moments gestern schon gemerkt. Und wenn man das, normalerweise merkt man das nämlich nicht, das wollte ich sagen. Man merkt die Tragweite des Moments oft nicht, sondern erst später. Aber gestern war der Moment so groß, dass man die Tragweite schon gespürt hat. Und das ist meistens ein Indiz für mich, wie groß ein Moment wirklich ist.
Ja, voll. Also die haben ja dann auch nochmal ein paar Zahlen rausgekramt in dem Zusammenhang. Und die Statistik, die ich nochmal am beeindruckendsten fand, war halt Rafas Gesamtbilanz aller Matches bei Roland Garros. Mhm. Und da steht er einfach 112 zu 4. Er hat in seiner Karriere 4 Matches dort verloren.
Gegen wen?
Boah.
Kriegst du zusammen?
Ja, natürlich einmal Söderling, weißt du, einmal Zverev. Boah, vielleicht hat er einmal
Djokovic?
Ja, hat er vielleicht einmal aufgegeben oder so?
Also hier hat er gegen Djokovic einmal verloren?
Also ich hatte 2. Die anderen beiden musst du bringen.
Ich weiß jetzt auch nur noch Djokovic. Es werden sich einige an den Kopf fassen zu Hause gerade und sagen, das ist doch klar, das ist XY. Ist auch
ja,
egal.
Natürlich. Ja, natürlich. Wir sind ja auch keine Experten.
Frage. Nein, weit weg. Weit weg davon. Aber jetzt pass auf. Wer war denn der allererste Gegner von Rafael Nadal bei den French Open?
War das nicht Gasquet? Hat er nicht irgendwas gesagt?
Ein Deutscher. In der ehemaligen Stierkampfarena. Einzige Match, was er außerhalb der großen Courts gemacht hat. Lars Burgsmüller.
Burgsmüller? Ja, krass.
Habe ich ja letztens in einem Video nämlich gesehen.
Ich habe es mir schon gedacht, dass das jemand so aus der 1B-Reihe gewesen sein muss, ja.
Gut, bevor wir zum Gewinnspiel kommen, reden wir noch ganz kurz über das Thema Doping, kürzen es aber ein bisschen ab, weil ihr ohnehin meine beiden Geschichten lesen müsst als gute Advantage-SupporterInnen und damit auch Supportern von mir als freien Journalist. Einer wird beim Tagesspiegel, einer bei ZDF heute erscheinen. Es geht darum, ob Infusionen über 100 Milliliter ein Problem im Tennis sind oder nicht. Ihr kennt den Fall von Max Bessel, wir haben den hier ausführlich besprochen. Hört das gerne mal aus der letzten Folge nach, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es gibt auch einen Insta-Reel auf unserer Seite, wo ich das in 1,5 Minuten kurz zusammengefasst habe. Fakt ist, ich habe neue Fakten rausgefunden über den Fall Max Bessel, die das Ganze noch ein bisschen eindringlicher machen, und habe hier Spielerinnen gefragt, ob das denn ein Problem ist oder nicht. Und die meisten haben sich sehr zurückhaltend geäußert, weil sie sich nicht äußern wollten oder weil sie vielleicht wirklich nicht so Bescheid wissen, was ich bei den ganz großen Spielern nicht glaube, weil sie dann doch gute Teams haben und natürlich Bescheid wissen, was sie machen dürfen und was nicht. Fakt ist, Infusionen über 100 Milliliter mit erlaubten Substanzen sind so gut wie nicht nachweisbar in Dopingtests. Also sie sind nicht nachweisbar in Dopingtests. Die ITIA hat mir gesagt, dass sie tendenziell nachweisbar sein könnten über den biologischen Blutpass über einen längeren Zeitraum. Aber auch das halte ich für, nachdem ich nochmal mit ein paar externen Experten gesprochen habe aus Dopinglaboren, für relativ unwahrscheinlich. Nach Hintergrundgesprächen mit unter anderem deutschen Spielern und auch nach dem, was du so zumindest ein bisschen, obwohl du hast dich da eigentlich relativ neutral geäußert, aber es gab ein paar Spieler, die sich im Hintergrund gegen mir über geäußert haben, ist die Thematik auf jeden Fall eine Thematik und berichtenswert, und das werde ich tun. Zeitgleich, völlig unabhängig davon, Wally, kam, ich habe dir den Link auch mal geschickt, heute von der ARD-Doping-Redaktion einen Bericht raus, dass in den letzten fünf Jahren 70 deutsche Sportler des Dopings überführt wurden, aber ihre Fälle nicht öffentlich gemacht wurden, aus juristischen Gründen. Hast du dir das mal angelesen?
Ja, ich habe mir den Bericht angeschaut, da gab es ja auch ein Video zu. Und da wurden dann auch alle Sportverbände aufgelistet, wo ja, Athleten positiv getestet wurden und nicht veröffentlicht. Erstmal erfreulich, dass Tennis nicht dabei war, aber irgendwie hätte ich das ja auch dann mitbekommen, so, auch wenn es jetzt nicht ganz öffentlich gewesen wäre, aber.
Weißt du, weil das Krasse ist, ganz kurz da reingrätschen, das Krasse
bitte,
ist, wenn es nicht, wenn es nämlich nicht, also wenn ein Sportler positiv getestet wird, aber es wird nicht öffentlich gemacht, kriegen es ja trotzdem die Kollegen in den Sportarten mit, weil er ja plötzlich einfach nicht mehr da ist. Weil teilnehmen darf er ja trotzdem nicht.
Ja, der Anfang von dieser Doku, die geht ja 11 Minuten, oder es war relativ am Anfang, da haben, ja, haben sie die Kollegen, danke für die Korrektur.
Sorry.
ja, alles gut.
Nein, ich möchte kein Glückscheißer sein, sorry.
Ich dachte, es wäre nur journalistisch relevant oder so.
Nein, dass
ich
gar das nicht. Jetzt nicht. Das ist scheißegal.
Okay.
Schneid's raus.
Dann, warum verbesserst du mich? Nein. Da wurden ja auch die Kollegen gefragt, warum der Kollege, also sie haben Kanuten gefragt, warum der eine Kollege nicht mehr da ist und der, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, der hat einfach nur so halb verlegen gegrinst und gesagt ihm, ja, dazu will er jetzt nichts sagen. Und das war ja so, also so, ich will nicht sagen amateurhaft, aber irgendwie schon ganz komisch geantwortet. Ja,
stell dir doch mal vor, die ARD-Doping-Redaktion kommt an die Tennisbase in Oberhaching und du baust gerade dein Training da auf und dann kommt ein Reporter und fragt dich genau das.
Ja,
wenn so ein Fall geben würde, ja, aber wie reagierst du dann in dem Moment? Du bist natürlich voll gefangen zwischen den.
Ja, aber ich lache nicht. Also dann sage ich halt ganz klar, ja, dazu möchte ich jetzt nichts sagen.
Ja.
Aber dann lache ich nicht so komisch und tu so, als wenn er, weiß nicht, irgendwas.
Fair, ja, verstehe.
Gemacht, irgendwas geklaut hätte oder so, weiß ich nicht. Ja.
Ja. Was ich eher krass finde, ich würde mich jetzt ja auch als jemand, als Anti-Doping-Kämpfer sehen, dass das echt nur durch einen Zufall so ein bisschen rausgefunden wurde von der ARD-Doping-Redaktion, einfach im Zusammenhang mit einem anderen Fall, dass diese Fälle nicht öffentlich gemacht wurden. Und ich hoffe, dass da jetzt Bewegung reinkommt, weil es kam auch in dem schriftlichen Bericht sehr gut rüber. Ich habe den Englischen, die machen das auch immer. Es gibt einen guten Kollegen, der auch mit Edmund befreundet ist, Nick Butler, ein Brite, der für die ARD-Doping-Redaktion arbeitet und der schreibt dann immer die englischsprachigen Berichte, die auch auf sportschau.de, also auf der deutschen Seite, mit veröffentlicht werden. Und den habe ich zuerst heute gelesen, weil der Nick das auf Twitter beziehungsweise auf X geteilt hatte. Und da stand auch sehr drin, dass er, weißt du, da gibt es Sportler, die durch Steuergelder finanziert werden, die in den Sportarten bei der Bundeswehr oder bei der Polizei und so weiter angestellt sind, die Sportler aus größeren Sportarten, die mehr Geld verdienen, die Ruhm und Ehre erreichen und wenn sie dann mutmaßlich dopen, dann gibt's natürlich ein öffentliches Interesse und das Recht auch dran, das auch zu erfahren. Ich bin jetzt echt gespannt, wie da Bewegung reinkommt und habe meine Quellen da auch ein bisschen angezapft. Genau, aber das wollten wir auf jeden Fall heute noch in den Podcast mit reinnehmen und was die Infusion angeht, seid einfach mal gespannt auf die beiden Berichte und es sind jetzt keine weltverändernden Berichte, aber die Thematik ist ja da und ich finde es auch wichtig, hier rechts nebendran ist das Pressezentrum mit 400 Journalisten, dass man zumindest sowas auch auf die Agenda bringt. Ich habe aber auch schon ein bisschen Hass bekommen und den einen oder anderen dummen Kommentar und den einen oder anderen dummen Blick von anderen Journalisten, die das nicht so feiern. Aber
was sagen die dann irgendwie?
Naja, guck mal, das ist ja völlig normal. Ich hatte ja gesagt, es gibt hier vielleicht ein Dutzend von 200-300 Journalisten, die investigative Themen ansprechen oder auch mal ein Pain in the Ass sein wollen, das schlechte Gewissen für die ATP und WTA-Tour und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass ich das ein bisschen vernachlässigt habe, aber eigentlich ja für diese Punkte stehe und jetzt irgendwie wieder mehr diese Dinge machen will. Aber es gibt natürlich Journalisten, die diese Themen überhaupt nicht bearbeiten. Und wenn dann andere Journalisten diese Themen auf die Agenda bringen, setzt das die ja dann irgendwie auch unter Druck, weil sie dann entscheiden müssen, wenn das eine Thematik ist, muss ich darüber jetzt auch berichten oder nicht, aber die wollen das vielleicht gar nicht. Die wollen diese Themen gar nicht bearbeiten, die wollen einfach nur normal über Tennis berichten oder sind vielleicht aufgrund ihres Herkunftslands und ihrer Aufträge oder der großen Spieler gezwungen, den Kontakt gut zu halten und dann stören solche Themen eher nur, weißt du?
Ja, das ist mir klar, aber das ist ja nicht der Grund, also das ist ja nicht dann die Reaktion. Ich wollte wissen, was sie dann sagen, so nach dem Motto, ja,
ja,
hast du keine anderen, hast du keine anderen Themen oder
genau, es typisch, geht hier um Tennis muss oder das
so?
Sein, genau, muss
okay,
das sein
okay,
und so weiter. Ja. Aber also die Kommentare, die man auch in den sozialen Medien liest, kommen ein bisschen subtiler, teilweise nur durch Blicke von Journalisten oder hintenrum, wenn dann meine guten Kontakte sagen, Yannick, da und da wird wieder das und sage ich so, ja, okay, aber damit muss ich dann auch leben, tue ich auch. Und ich finde es wichtig, dass diese Themen angesprochen werden, weil ich glaube fest daran, dass Infusionen im Profitennis momentan eine Problematik darstellen. Und ihr könnt euch da draußen 100% sicher sein, wenn ich der festen Überzeugung wäre, dass dies nicht der Fall wäre, dann würde ich niemals so eine Thematik aufmachen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist mir auch nochmal wichtig in meinem eigenen Podcast, in unserem Podcast, die Plattform zu nutzen. Und das zu sagen, Wally, deine Aufgabe ist jetzt aus dieser deepen Thematik jubelnd wieder in das Gewinnspiel reinzukommen. Mach doch nochmal diesen Jubel an.
Von vor allem. Den schneide ich noch rein. Ich habe am Anfang der Folge eine Nachricht bekommen bei Instagram, da wurde mir ein Screenshot geschickt von einem Fake-Profil, was sich Advantage Podcasts Gewinnspiel Auflösung oder so genannt hat, deswegen, bevor wir hier zur Auflösung kommen, ich habe es schon in der Story geteilt, dass wir das nicht sind, das ist irgendein
Meine
Fake,
Hälfte.
Irgendein Scam, der, weiß ich nicht, Daten von euch haben will, also wenn euch jemand anschreibt,
gut, dass du's sagst, ja.
Der nicht unser offizielles Profil ist, dann bitte ja nicht drauf eingehen, mit gesundem Menschenverstand sollte das eigentlich auch ersichtlich sein, dass wir das nicht sind, weil die Nachricht, die ich bekommen habe, war auch direkt der Tenor, hey, das seid nicht ihr, das ist ein Fake, oder? Genau, deswegen wollte ich aber an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es nur ein Advantage-Podcast Instagram-Profil gibt und darüber auch die Gewinnspiel-Auslosung und Auflösung geschieht. Ich habe jetzt schon das alles vorbereitet.
Für die ganz wenigen, die den Insta-Post vielleicht nicht gesehen haben, wir haben am Sonntag dazu aufgerufen, dass es 2 Crown Passes zu gewinnen gibt. In der ersten Woche der French Open läuft so, wir haben 2 Tickets für Crown Passes. Crown Passes sind Tagestickets hier für die Anlage, wo ihr alles sehen könnt, außer die beiden großen Courts, den Center Court und den Court Suzanne Longlen, was in der ersten Woche immer eine Riesensache ist, weil ja auch große Spieler auf den kleineren Rängen, auf den kleineren Plätzen spielen und die Stimmung sowieso auch festivalähnlich ist. Also echt eine gute Sache. Und ihr musstet den Beitrag liken, kommentieren, in der Story teilen und Advantage-Podcast auf Instagram die Seite liken.
Wir hätten sagen müssen, das sind die Plätze, wo es kein Alkoholverbot gibt. Oder? Das war doch letztes
haben wir
Jahr
vor einem
so,
Jahr geredet, ja.
Dass auf den großen Plätzen dann keine
das
Getränke
Publikum,
mehr verzehrt wurden.
Das
durften.
Publikum ist auch noch kein Thema hier. Also es gab jetzt noch keine krasse französische Problematik. Es haben aber auch bei den engen Matches zum Beispiel heute auch 2 Franzosen gegeneinander gespielt. Richard Gasquet hat gegen einen Franzosen in seinem letzten French Open gewonnen, gegen Terence Admane. Relativ glatt im letzten Satz, im vierten Satz. Aber das wird bestimmt noch, so wie ich das französische Publikum komme, es wird bestimmt noch kommen.
Ja.
Also, gut, du hast das vorbereitet.
Das ist jetzt gespiegelt.
Genau, also wenn ihr die Richtigkeit der Auslosung schauen wollt, gerne auf unserem YouTube-Channel Advantage Podcast vorbeischauen. Daniel hält gerade sein Handy in die Hand. Da wurden alle, die mitgemacht haben, eingetragen.
Wird jetzt ausgelost über eine App.
Mhm. Und der Gewinner ist der...
Der Gewinner ist TC Grün-Weiß. Ach, jetzt ist der... Ich muss ihn nur kurz hier ins Bild holen.
Das ist auf jeden Fall ein Vereins-Account, ne? Habe ich gesehen.
Ja, ganz genau. Der ist jetzt hier nur auf der Bildschirmaufnahme. Quasi der Name ist zu lang. Jetzt muss ich einmal bei Instagram gucken. TC Grün-Weiß. Ein Vereins-Account, ui. Mal gucken, hoffentlich gibt es da nur einen Admin.
Ja, das kriegen wir schon hin, die hören ja hoffentlich den Podcast. Ich gucke auch mal bei den Kommentaren unter dem Post. Ist das TC Grün-Weiß Neustadt?
Ich schaue einmal kurz. Ganz genau, Ja.
Die haben auch richtigerweise kommentiert. Also der Vereinsaccount von TC Grün-Weiß Neustadt hat kommentiert mit Mario Paar 991 als Travel Buddy. Also herzlichen Glückwunsch, wer auch immer Admin dieses Accounts ist. Wir werden uns mit euch, mit dir in Verbindung setzen über Instagram. Tu das bitte aber auch, wenn du diesen Podcast hörst, also dann kannst du praktisch antworten. Und wir werden jetzt noch einen Ersatz auslosen.
Genau,
über dasselbe System. Der würde
zweite
dann nachrücken,
Gewinner ist schon ausgelost.
Falls der Gewinner nicht kann oder sich nicht meldet, dass wir noch eine Alternative haben. Aber ich hatte es auch gesehen, das hat automatisch jemand Zweites ausgelost, ne?
Ja, ich halte es jetzt nochmal eben in die Kamera für die Transparenz. So, ich hoffe, das kann man lesen. Der Nachrücker ist Charlie Zick.
Gut. Also wie gesagt, du bist jetzt erstmal der Ersatzmann, der Alternate, um in der Tennissprache zu bleiben. Und wir haben jetzt Montagabend, kurz nach 9. Wir werden die Folge so schnell wie möglich online stellen. Dann ist sie bei allen Podcast-Anbietern ja online und dann, aber die Message kommt praktisch jetzt über Instagram und es läuft dann so ab, dass ihr euch den Tag aussuchen könnt als Gewinner und ich übergebe euch dann hier vor Ort diese Woche die Karten.
Ja, sensationell. Ja, vielen Dank auch an alle, die mitgemacht haben.
Ich muss natürlich sagen, also natürlich jetzt, wir haben eine große Reichweite erreicht mit diesem Gewinnspiel, ne? Weil das sind natürlich begehrte Tickets. Da waren jetzt natürlich viele Stammhörerinnen dabei, aber da waren jetzt auch neue Leute dabei, die jetzt vielleicht neu in den Podcast reinhören. Aber vielen, vielen Dank für diese große Beteiligung. Und ehrlich mal, Wally, die letzten beiden Folgen in München und die Folge nach München, die Aufrufzahlen, die Downloads waren ja wirklich sehr, sehr gut. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Und ein fettes, fettes Dankeschön an euch da draußen. Ich weiß sowas so hart zu schätzen, weil ich ja alleine da so schon so viel Arbeit reingesteckt habe und jetzt wir zusammen seit mehr als einem Jahr so viel Arbeit reinstecken, ist echt ein schönes Gefühl, dass dann auch die Arbeit wahrgenommen wird und dieser Podcast gehört wird in dem Umfang.
Ja, absolut. Also ich fand auch die Münchenwoche cool, wo wir auch einige Hörer und Hörerinnen dann getroffen haben, gesehen haben, angesprochen wurden, also deutschen Turniere. Immer sehr, sehr cool. Das hat ja schon angefangen im Januar in Koblenz, aber die Münchenwoche, ja, fand ich speziell sehr, sehr gut. Und vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt. Und würde ich jetzt mal sagen, haben eh schon ein bisschen überzogen.
Ja, nur ganz kurz noch, falls ihr hier seid bei den French Open, hier sind ja naturgemäß viele deutsche Fans, könnt ihr gerne über Instagram schreiben, falls ihr euch überhaupt mit mir treffen wollt, auf einen Gruß oder auf einen Getränk oder so weiter. Ein bisschen Zeit habe ich schon. Das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht bei den Turnieren, nur dass ihr Bescheid wisst. Also schreibt da gerne, auch wenn nur ich da bin und nicht der Wally. Ja, das noch an der Stelle. Und die letzten Worte, ich sag vielen Dank.
War das ein Diss oder was?
Gegen mich selbst.
Also ich dachte gegen mich, weil ich nicht da bin.
Nee, ich sag mal so, wenn ich jetzt Hörer des Advantage-Podcasts wäre, würde ich eher Daniel Masur kennenlernen wollen als den Journalisten, sage ich ehrlich.
Journalist kann auch Aperol trinken.
Ja, aber
der Sportler nicht.
Ich bin ganz clean, dieses Turnier. Ich bin so stolz. Also ich schlafe, ich arbeite, ich esse gesund und ich trinke Wasser.
Es gibt gute Energie, ne?
Ja.
Heute gemerkt, auf jeden Fall.
Mir geht's gut. Ja. Ich bin on fire und ich habe einen Volley heute Nachmittag geschrieben. So ein bisschen dieses Äquivalent zu Tennisspielern, wenn sie den Ball fühlen. So geht's mir gerade. Ich habe ein gutes Momentum. Aber ich wollte einfach nur sagen: Fetten Dank, Grüße, wo auch immer ihr seid. Danke fürs Zuhören und das letzte Wort hat Volley.
Genau. Ich halte es kurz. Genießt die French Open und wir hören uns ganz bald. Bleibt gesund. Ciao, ciao.